Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Du bist aufgewachsen in Gröben, das ist so ein bisschen hier so südlich, so Ecke Potsdam da hinten irgendwo.
Nee, kann ich dich verbessern?
Ja, gerne.
Gröden.
Ach, Gröden.
Gröden, und das ist in Südbrandenburg.
Ah, das ist also gar nicht das Gröben, das ich die ganze Zeit recherchiert habe. Nee. Das ist schade, ich hätte jetzt so viele Sachen über das Dorf sagen können, aus dem
Ich finde ja, die Wahrheit ist ja nicht immer interessant. Also, was gibt's über Gröden denn zu sagen?
Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Und man muss es sagen, die Nils-Bokelberg-Erfahrung ist ein Podcast, der, man könnte ihm vorwerfen, etwas late to the party ist, weil ich hier als junger Mann Menschen interviewe, die ich spannend, interessant finde und die ich mag. Aber um mir sozusagen beizubringen, wie man das richtig macht und was man alles falsch machen kann und was es sonst noch zu erzählen gibt, habe ich heute den German Godfather of Personal Interview Podcasts bei mir im Studio. Herzlich willkommen aus dem Hotel Matze in das Maison Bokelberg, Matze Hieltsche.
Hallo, hallo, ich freue mich sehr. Es ist sehr schön hier.
Ja, also, das freut mich. Du warst ja auch schon mal hier, kann man ja verraten. Wir haben ja, du warst ja mal Gast, glaube ich, du warst, glaube ich, der dritte Gast ever bei WMAF.
Ja.
Dem Podcast, den ich mit Maria immer gemacht habe und den wir jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weitermachen, wo wir Filme gucken. Und da haben wir geben den Leuten ja immer Filme auf,
ja.
Die sie dann, wir haben dir sogar die DVD geschickt oder schicken lassen. Die Piratenbraut war das, glaube ich, ne?
Das war nicht nötig.
Ich glaube, es ist bis heute so etwas, was dich nachhaltig verstört hat.
Ja, es ist nachhaltig wirklich ein sehr, sehr schlechter Film gewesen. Und das ist, irgendwann ist man ja so alt, dass man auch sich entscheidet, nee, das ist jetzt...
Hat man nicht mehr Zeit für schlechte Filme.
Man hat einfach keine Zeit mehr, man hört dann auch auf. Also auch so diese ganze Seriennummer und so weiter ist dann eine Folge und dann ist auch fertig. Und wenn man aber weiß, okay, wir müssen da jetzt durch und man guckt sich das an und es ist irgendwann... furchtbar und vor allen Dingen in eurem Podcast, was das Schlimme ist, wenn man dann so verfolgt, was andere gucken und gucken dürfen und gucken sollen, man denkt sich immer, warum um Himmels Willen haben sie mir diesen Film gegeben? Ich hätte auch wirklich, was soll das über mich sagen? Man denkt ja immer, Leute machen sich ja Gedanken, wem sie was schicken. Ja. Piraten, was wollten sie mir damit sagen? Und vor allen Dingen werde ich nicht vergessen, dass wir, also auf jeden Fall bei einer Sache wirklich sehr, sehr unterschiedliche Meinung.
Oh ja, stimmt, das war...
Drive.
Reffen war das, genau. Ja. Nicholas Winning Reffen. Immer noch meine feste Überzeugung, dass dieser Film niemals hätte gemacht werden dürfen.
Zumindest haben wir was heute schon bei der Begrüßung, ja, das kann man ja sagen, du hast ein Weezer-T-Shirt an und da sind wir zumindest, da sind wir auf der gleichen Insel, würde ich sagen.
Also übrigens, jetzt kurz hier, wir haben so ein bisschen Snacks vorbereitet, weil wir immer unsere Gäste fragen, was sie haben wollen. Bei dir war es, du hast gesagt, du hättest gerne was von Kinder, deswegen haben wir hier eine kleine Auswahl von Kinderprodukten
das ist sehr gut.
Für dich organisiert. Dann wolltest du alkoholfreies Bier haben, das haben wir dir auch besorgt. Und dann wolltest du noch Apfelschorle, deswegen haben wir hier auch schön Apfeldirektsaft und ein bisschen Sprudelwasser,
das ist dass großartig.
Du dir eine Apfelschorle mixen kannst. Also du kannst hier wirklich wie zu Hause fühlen.
Das ist wirklich fantastisch, ja. Ich bin auch, weil wir selber auch zu Hause Kind, ne, Süßigkeiten immer so ein bisschen vorsichtig sind. Ja. Natürlich, wir haben ein gutes Vorbild. Also ich werde einfach die ganze Zeit mehr.
Ja, sehr gut.
Und wenn ich nicht alles esse, ich nehme es mit und esse es dann draußen vor der Tür. Ja.
Und dann zu Hause sagen, oh, ich habe heute wieder so leckere Haferkekse gegessen.
Total lecker, so Müsli. Möchtest du noch, lieber Sohn, soll ich uns noch ein Porridge machen zum Abendbrot?
Dann auch eine kleine Besonderheit bei uns ist, wir versuchen immer, Menschen uns zu überlegen, die für unsere Gäste vielleicht Idole, vielleicht Vorbilder sein können, wenn wir es nicht sogar auch wissen, aber meistens überlegen wir uns, wer das denn sein könnte, sozusagen.
Ja.
Und versuchen, damit du dich wie zu Hause fühlst, dass dann hier, wir haben hier so einen kleinen Bilderrahmen auf dem Nebentisch stehen und haben, bei dir habe ich sehr lange überlegt, wem wir dir da einrahmen könnten in dieses Bild. Und habe mich dann für Alex James entschieden, den Bassisten von Blur.
Ich habe ihn natürlich nicht erkannt, weil er, sagen wir mal so, er war öfters im Fitnessstudio als auf der Bühne in letzter Zeit.
Ja, allerdings, da ist er auch mega aufgepumpt.
Ich habe nämlich mich schon gefragt, was ist das, eine Hardcore-Band? aber nein, jetzt erkenne ich ihn natürlich auch, ja.
Sieht auch fast ein bisschen aus wie Rott, finde ich so. Also ja. Zumindest von der Statur.
Ja, ist auf jeden Fall ein starker Bassist. Schön, finde ich gut. Ja.
Und den haben wir natürlich ausgesucht, nicht nur, weil er Bassist ist und du ja auch sozusagen deine große Weltkarriere als Bassist angefangen hast, sondern weil der
Weltkarriere
auch, Alex James auch eine Karriere danach hatte. Und das Interessante ist auch, er ist auch Geschäftsmann. Du bist ja jetzt auch mittlerweile Geschäftsmann.
Ich bin Entrepreneur für sie immer noch, ja.
Nein, Entrepreneur. Und Alex James ist, habe ich voller Verwunderung gelesen, Käsehersteller. Er hat eine eigene Käserei, in der man anscheinend Blur-Käse kriegt.
Also. Mombri oder so. Nee, stark, finde ich ja gut.
Aber wäre das für dich auch ein Weg gewesen? Du bist ja Vegetarier oder bist du Veganer?
Nee, ich bin Vegetarier, ja. Nee, also ich komme ja aus einer, also, weil du ja Weltkarriere gesagt hast, ich komme aus einer Bäcker-Dynastie. Ja. meine Bäckerei. Also meine Großeltern hatten die. Und das fand ich schon immer super, so in der Backstube und so weiter, aber ich bin so bei allen Sachen, die so Essensherstellung, ich habe sehr bemerkt, dass du Essen bestellst hier und das gefällt mir sehr gut, weil ich bin ein miserabler Koch und ich finde es auch,
Aber du bist ja auch jemand, der sehr in sich ruht und der irgendwie sehr weiß, wie man zur Ruhe kommen kann oder Dinge auch sozusagen mit einer meditativen Ruhe angehen kann. Und da ist Kochen ja eigentlich genial.
Kochen stresst mich wahnsinnig.
Wirklich?
Absolut. Diese Situation, dass du auf einer Herdplatte das hast, auf der anderen hast du das. Diese Zutatennummer, also ich war so lange wirklich so Koch-Fan, also von Kochhaus, wo du wirklich, also wirklich kochen für Saudumme. Ja. und finde jetzt auch HelloFresh ganz gut, um mal so ein paar Marken zu nennen direkt. aber es macht mir keine Freude. Also so das letzte Mal, dass mir Kochen Freude gemacht hat, ist, als Stefanie, meine Frau, schwanger war. Und also wir das Kind gekriegt haben, oder sie, und dann nach Hause gekommen ist und dann so habe ich dann irgendwie gekocht und so. Ja. Und das verherrlicht sie noch heute, aber es war einfach auch das einzige Mal, dass ich was gekocht habe.
Ist ja auch jetzt 7, 8 Jahre her.
Damals hast du so gern gekocht. Ich so, ja, das eine Mal halt. Und ich zieh da nichts raus. Und es ist auch für Freunde, wenn die zu uns kommen und kochen und gucken, dann habt ihr das?
Salz?
Vielleicht. Guck mal. Nee, ich finde das, irgendwie hat mich das nicht angesteckt. Und ich bin aber auch nicht so, dass ich denke, sag mal, warst du schon in dem Restaurant und da gibt's ja jetzt, also meine Güte. nee, ich mag, also bei mir sind es immer Orte irgendwie und ich mag dann schon auch, keine Ahnung, den Thai, der bei uns in der Straße ist, aber weil die Leute da nett sind und ich nicht mehr auf die Karte gucken muss und dann sagen kann, die 128 bitte. Und ich meine, ich habe mir Kinder bestellt, ne? Also ich habe jetzt nicht, ich habe dich nicht in ein Reformhaus geschickt. Nee.
Zum Glück.
Ja. Bitte einmal Rauschschokolade holen.
du bist aufgewachsen in Gröben, das ist so ein bisschen hier so süd, das ist so Ecke Potsdam da hinten irgendwo.
Nee, kann ich dich verbessern?
Ja, gerne.
Gröden.
Ach, Gröden.
Gröden, das ist in Südbrandenburg.
Ah, das ist also gar nicht das Gröben, das ich die ganze Zeit recherchiert habe. Nee. Das schade, ich hätte jetzt so viele Sachen über das Dorf sagen können, aus dem Dingern die Stadt.
Ich finde ja, die Wahrheit ist ja nicht immer interessant. Also, was gibt's über Gröden denn zu sagen?
Ja, Theodor Fontane ist ja durch Gröden gekommen.
Ja.
Über Gröden gesagt. Gröden hat ein märkisches Durchschnittsansehen, ist ein Dorf wie andere mehr und alles, was als bemerkenswert hübsch in seiner Erscheinung gelten kann, ist seine von einem hohen Fliederbusch darin die Nachtigallen schlagen, umzirkte Kirche.
Meine Güte, der Fontane, der hat ja ein anderes Gröden gesehen als ich, aber Gott bless
ihn. Aber das ist ja toll, weil ich weiß nämlich nichts über Gröden. Erzähl mir mal, wie muss ich mir Gröden vorstellen? Wie groß ist das? Wie viele Einwohner hat das?
Also es leben so um die 2000er, wahrscheinlich sind es ein bisschen weniger jetzt. Es gibt die Dorfstraße, das ist so die ehrwürdige Straße, da war dann die Bäcker-Dynastie mit ihrer einen Filiale. Es gibt eine Kirche, die auch für mich sehr wichtig war, weil ich da immer war und ein gutes Verhältnis zum Pfarrer hatte. Und es war für mich so ein eigentlich so der Ort, wo ich so als Kind gern hingegangen bin. Ja. Gröden hat unten Felder. Da haben wir viel gespielt, haben so Buden gebaut, dann wenn es so kleine Bauminseln gab. Es gibt oben den Wald, da war ich dann häufig am sogenannten Grünen See, der sehr gefährlich war, weil da angeblich mal jemand drin gestorben ist. Ja. Ich glaube, das wird über jeden See erzählt. Ja,
wahrscheinlich.
Und so ist das Dorf irgendwie so super ordentlich, wirklich wahnsinnig gepflegt. Alle Häuser sehen irgendwie gleich aus. Niemand will auffallen. Es sind immer, also abends werden immer die Rollläden runtergelassen. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht reingucken. Ja. Es gibt immer Zäune. Man grüßt sich, ja, nickend oder guten Tag sagend. Und es ist ein schönes Dorf, weil es Heimat ist. Ich glaube, es ist aber auch ein blutendes Herz, weil ich, sagen wir mal so, weil Kindheit für mich auch oder Teenagerzeit auch war, dass meine Schulfreunde oder Sandkastenfreunde plötzlich rechts geworden sind und dann während so in den Häuser, man konnte nie irgendwie was sehen, aber drin waren dann die Kinderzimmer, hingen dann plötzlich irgendwie Fahnen und auf der, ich war dann plötzlich eine Zecke und nicht mehr Matthias und so. Also deswegen habe ich immer so ein total ambivalentes Gefühl zu meinem Heimatdorf, so muss ich sagen.
Ist ja vor allem bei 2000 Einwohnern, kennt ja auch jeder jeden. Ne?
Da
kennt, ist
ja, nicht. Ja, das auf jeden Fall.
Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, du hast als Jugendlicher Slime gehört. Das war ja dann wahrscheinlich eine relativ bewusste Entscheidung zur Gegenbewegung sozusagen.
Ja.
Warst du da in der Minderheit oder?
Also ich würde sagen, weniger als die Minderheit. Also es gab Madeleine Hollmann, Christian Schulze, meine Cousine und mich.
Ja. Ihr vier, wer erinnert sich nicht?
Wer erinnert sich nicht an uns vier, die jetzt, also jetzt auch noch nicht unbedingt, und es gab jemand, der hieß Zwecke. Ich war jetzt nicht, keine Ahnung, Punk oder so, links, radikal oder irgendwas, sondern einfach nicht dafür, dass man sagt, Ausländer raus. Und es war schon so die Popkultur, die damals in dem Dorf und in den Nachbardörfern war, eher Böse Onkels und Störkraft. Ja. Und ich bin so über Ärzte, Hosen, dann irgendwann zu Slime, Nirvana und alles gekommen durch meine Cousine, den Schlachtrufe, BRD-Sampler, du ja. Kennst das bestimmt noch. und so, nicht Weezer dann irgendwann, aber vorher Vizo natürlich. solche Sachen, genau. Und das, aber jetzt auch nicht so mit so einer, nichts Radikales, aber nee, aber einfach nur das schon wissen, dass das andere irgendwie nicht in Ordnung ist.
Aber ist es nicht auch ein bisschen so, also ich meine, klar, wenn man sozusagen einer Mehrheit gegenübersteht, ist das vermutlich schwer zu behaupten, aber ist es nicht ein bisschen so, ich erinnere mich aus dieser, ich bin auch in so einer Kleinstadt aufgewachsen, mitten im Westen zwischen Köln und Bonn,
wie heißt Wessling.
Wessling. Ja. Und da war Nazis die Minderheit, aber jeder kannte halt die fünf Nazis, die wir irgendwie, weil die es plötzlich cool fanden, Nazi zu sein, ne? Ja. Weil sich alle darauf geeinigt haben, es nicht zu sein, sozusagen. Es fand ja keine politische Auseinandersetzung zwischen uns statt. Das war ja einfach nur eine Entscheidung für eine Jugendkultur sozusagen. Ja. Und mit der man sich so ein bisschen gekabbelt hat, aber trotzdem stand man ja zusammen in der Frittenbude oder hat zusammen sein erstes Bier getrunken oder so. War das da ähnlich oder war das tatsächlich so so verfeindet, dass man gar keine Basis mehr hatte?
Also ich erinnere mich auf jeden Fall so an verschiedene, also es war nicht egal, so, das ist auf jeden Fall nicht. Ich wurde zumindest so respektiert dafür, dass ich meinen Jungen gestanden bin sozusagen, ja. Und dass ich auch immer sehr viel diskutiert habe und das irgendwie versucht habe, irgendwie so meine Meinung also zu verteidigen. So, das wurde irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, von so ein paar Leuten ganz, wurde so akzeptiert. So, und dann war es natürlich auch so, dass du mit, dass ich mit manchen einfach auch wirklich ja immer gespielt, es waren einfach meine Freunde. Ja, so, ja, ne? Und ja. Und dann we agree to disagree so ein bisschen. Und dann habe ich aber auch, keine Ahnung, weggerannt vor Nazis und aufs Maul gekriegt in der Schule und in der Disco das Bates-T-Shirt zerrissen als Zecke und so. Ja. Also das hatte immer beides. So. Und ich hatte das jetzt so in diesen ganzen Black Lives Matter-Situationen, ist mir das zum ersten Mal wieder so begegnet, weil ich für mich immer das Thema Rassismus einfach so weggeschoben habe, weil ich so viel damit zu tun hatte als Teenager. Ja. Und das für mich auch Rassismus, Rassisten, für mich einfach immer die anderen, die Nazis, die Neonazis natürlich waren. Und das für mich irgendwie so, und dann irgendwie so ich so ein Buch wie Exit Racism von Tupoka Ogette dann irgendwie so dem mal so wieder ein bisschen näher gekommen bin und gemerkt, okay, was habe ich denn für Sachen irgendwie so auf meinem Teller liegen und so.
Du hast es gerade eben schon angesprochen, ich habe auch gerade vor kurzem ein riesenlanges Interview mit dir über dieses Thema gelesen, aber ich fand es auch nochmal interessant, deswegen wollte ich es noch kurz aufgreifen. Du hast ja gesprochen von der Kirche im Dorf und von diesem Pfarrer, der für dich so eine Art Schlüsselfigur war, der Herr Engelmann, wie ich hier lesen habe, sehr schöner Pfarrersname.
Unglaublicher Name. Ja. Also Brandbuilding auf jeden Fall, sehr gut.
Das stimmt. Und da bist du sogar nach der Konfirmation auch noch immer in die Kirche gegangen und hast da irgendwie, also ich kenne das von mir, ich war früher im CVJM in Wesseling, das war in der Kirche, also Christlicher Verein junger Menschen, da waren jeden Donnerstagabend so Treffen, wo wir im Keller der Kirche irgendwie, da waren dann auch immer so Betreuer da und dann, wenn die keinen Bock hatten, sind die zur Videothek und haben uns einen Film geliehen und dann konnten wir den gucken und dann haben wir da Musik gehört, also es war so richtig Jugendclub-mäßig.
Ja, ne? Bei uns auch, ja.
Das ist wahrscheinlich eine der, also deswegen heutzutage, wenn man Leute trifft und über Kirche spricht, also erstens habe ich das Gefühl, dass das ganz vielen Leuten wahnsinnig schwer fällt über Kirche und Glaube. Es wird immer gesagt, Glaube ist sowas Intimes und so. Ganz viele wollen darüber nicht sprechen und Kirche wird auch immer so abgebügelt. Kirche ist doch scheiße, Kirche ist was für Rentner und so. Und ich sage immer so, ich bin der Kirche sehr dankbar. Die hat mir extrem viel gegeben in jungen Jahren. Wir haben dann auch so Jugendfreizeiten gemacht. Ich bin mit der Kirche 2 Wochen mit dem Hausboot durch Holland gefahren zum Beispiel und so. Ne? Also so total geile Sachen, die gemacht haben. Und da habe ich gedacht, dass, als ich das so gelesen habe von dir, dass das bei dir irgendwie so ähnlich gelaufen ist.
Total. Also das war, weil wir erst über Namen schon gesprochen haben, Bimbel, durch Bimbel, der in der jungen Gemeinde auch war und das so ein bisschen, der war ein bisschen älter und hat das so ein bisschen angeleitet, der hat dann irgendwie seine Gitarre mit dabei gehabt, da so ein Riesenhefter mit Songs drin und natürlich waren auch Kirchensongs drin, aber meistens natürlich Beatles oder Ärzte und sowas und das haben wir dann gesungen sowas und natürlich auch in so einem, das soll jetzt auch nicht so blöd klingen, aber so das, wenn die meisten der Freunde irgendwie wirklich, wo du merkst, das sind, die hören irgendwie menschenverachtende Musik. Und das, also ich finde nicht, dass man Werk und Autor voneinander trennen sollte. Und auch nicht mehr, also auch nicht politische Meinung von Mensch. Ja? Ja. Ach ja, gut, da bist du halt, gehst halt mit dem Baseballschläger los, halt ja, aber trotzdem bist du ein netter Typ. Ja. Das denke ich halt nicht. Und deswegen war das für mich ein ganz wichtiger Ort und also die junge Gemeinde an sich und auch die Kirche als solches, weil ich ich habe da gar keinen, also glaube ich, finde wirklich, das gibt's auch gar nicht zu diskutieren. Also das ist jedem seine Sache und ich habe das aber auch, ich kenne dieses Augenrollen natürlich, was du auch kennst und natürlich ist das alles auch, sagen wir mal, alles sehr in die Jahre gekommen, wie das jetzt ist und so weiter, aber mir hat das wahnsinnig viel gegeben und war für mich wirklich ein Ort, wo ich hingehen konnte. Ob das als Kind war schon, irgendwie ein anderer Ort als irgendwie der Hof meiner Großeltern und der Pfarrer und seine Frau irgendwie immer so. Ich konnte da immer hingehen. Das ist interessant, das gab's so offen ist die Welt ja gar nicht, noch nie, also so in unserem Dorf nicht, dass es einfach so ein Ort gibt, wo man einfach so, ich konnte einfach Tor auf und hin und klingeln und oder konnte da im Garten spielen und es war immer offen. So, ja. Und das, also diese, wenn ich jetzt irgendwie mir vorstellen würde, dass ich jetzt da irgendwo hingehen würde und sage und einen Garten mich hinlegen würde, würden die auf mich schießen wahrscheinlich. Und das fand ich, das hat, glaube ich, mich sehr geprägt und gar nicht, also ich erinnere mich auch nie, dass der irgendwie sich hingesetzt hat und gesagt, so jetzt lese ich dir mal aus der Bibel vor oder so. Ja. Einfach ein netter Mann. Und ich finde das, also bei mir kam es erst durch Charlotte Roche tatsächlich, weil sie mich im Podcast drauf angesprochen hat und sagte, bist du etwa Christ? Ja. Ich so, ja. Und das war so, aber ich merke da wirklich, dass es wie so ein, fast schon so ein Outing ist.
Total, ja, finde ich auch. Ja. Finde ich auch total krass. Aber dann hast du da quasi so das erste Mal so eine Art Safe Space erlebt.
Voll, absolut safe. Ja. Und auch zur Musik bin ich darüber gekommen. Also ich habe dann durch dieses Gitarrespielen mit Bimbel, so die ersten.
Der Name ist natürlich genial.
Der Name ist wirklich genial. Ist so die ersten so C, G, A-Moll, Akkorde so gelernt, so. Und dann kam Tocotronic, juhu, mit diesen drei Akkorden kann man sehr viel machen.
Und hast du noch, gibt's noch ein, hast du ein Lieblingskirchenlied, an das du dich noch erinnern kannst?
Oh nee.
Ich weiß nämlich, bei mir hat sich ein Lied extrem eingebrannt, und zwar ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Das fand ich immer so gut. Weil das so, das hat eine super schlaue Melodie, eine extrem clevere Popkomposition. Ich habe das irgendwann mal gegoogelt und auf YouTube gesucht und da gibt's das auf so einer 50er-Jahre-Platte von so einem 50er-Jahre-Chor gesungen, die ja immer so strenge Stimmen haben. Ja. So, ne? Und da klingt das auch super, so ein Jazzchor. Irgendwie.
Also die Harmonien sind crazy. Ja. Also das ist wirklich, also die Jungs, die Kirchen jetzt geschrieben haben, Wahnsinn, was Total. Das für Kompositionen waren, unglaublich. Ich weiß das noch, dass ich das dann irgendwann auch mir mal so angeguckt habe, so Akkordstrukturen und so weiter, völlig verrückt, absolut granatenmäßig, ja.
Ja, auch so in den Songs immer diese Harmoniewechsel, ne? Also genau. Die Strophen sind ja immer Moll, weil da geht's um die Trauer, die wir auf Erden haben. Und dann der Refrain immer Dur, Gott hilft uns allen und so.
Ja.
Das ist echt, ich gehe ja mit meiner Tochter an Weihnachten immer noch in die Kirche, so als Tradition. Die ist auch gar nicht getauft, aber ich finde das irgendwie einen schönen weihnachtlichen Ort. Und da merke ich das immer, wenn wir dann da mal wieder die Lieder mitsingen, auch so diese Klassiker. Mhm. Es ist ein Ros entsprungen.
Ja,
und so.
Alter, willst du auch?
Nö, vielen Dank. Das ist völlig crazy, was da, wie die musikalisch.
Wie das einen selber anrührt, so natürlich, also so allein, aber auch, ich meine, alles, was, das ist ja das Tolle an diesem Ort, dass man, deswegen war ich auch so begeistert beim letzten Kanye West Album, beim Chor, und das geht ja in der Kirche, jeder kommt ja für sich da rein, so, und ist auch selbst, also hat seine eigene Woche gehabt, sein eigenes irgendwas, man ist Mensch, so. Und dieses Individuum singt dann zusammen mit diesen anderen einzelnen Menschen und dadurch entsteht etwas und das geht auch nur, also so, jeder kann so bleiben, wie er ist, aber trotzdem entsteht zusammen etwas, was für 2-3 Minuten irgendwie schon irgendwie alles vergessen lässt. Und dann geht man wieder mit seinem Shit, den man so hat, dann geht man wieder nach Hause. Und es ist nicht, ich finde es auch nicht Gehirnwäsche oder irgendwas, sondern es ist einfach und es kann auch, es müssen auch keine Gotteslieder sein oder irgendwas, aber das, ich dieses gemeinsam Singen, das finde ich nach wie vor, das rührt mich total an.
Ich finde es auch so cool, dass ich höre mir das dann auch immer so bewusst an in letzter Zeit, wie das immer so funktioniert, wenn man zusammen singt und der Organist dann sozusagen die Gesangsmelodie uns einmal allen vorspielt,
Wahnsinn.
Aber immer in so Jazz-Variation, wo er dann so mit der oberen Hand noch irgendwelche Bassläufe im Hintergrund spielt, die man nicht nachvollziehen kann und dann darüber die Gesangsmelodie spielt und dann erst ansetzt, dass wir alle singen. Das ist doch, wo gibt's denn sowas? Das ist doch verrückt.
Das ist so ein bisschen schade, dass ich das nicht so in die
Konzertkultur.
Ja, in die außerkirchliche Welt, weil das ist natürlich sensationell, dass da irgendwie Leute zusammenkommen und singen. Ich meine, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit im Berliner Kneipenchor. Da ist es ja so ein bisschen, also sagen wir so, hat man keinen Organisten, aber so die Idee ist ja auch daher gekommen, so dieses dass Leute zusammenkommen und gemeinsam Popsongs singen. So und diese Kraft, die das hat, das ist, finde ich, Wahnsinn.
Ich habe manchmal überlegt, ob man der Kirche helfen kann, ob man die irgendwie retten kann. Ich überlege manchmal, mich hier in der örtlichen Gemeinde irgendwie zu engagieren, Oder ich habe auch schon mal, vor ein paar Jahren ganz ernsthaft mehrere Tage lang gegoogelt, was es braucht, um Fahrrad zu werden. Hab dann gesehen, okay, großes Latinum, doch nicht ganz mein Weg. Mhm. Aber so der Gedanke, dass es da so eine Art, also jetzt so ganz blöd gesprochen, es gibt da so eine, da steht so eine Bühne zur Verfügung, die jeden Sonntag bespielt werden muss und soll. Und dieses Jammern der Kirche, dass man keine, dass man quasi niemand Junges mehr dafür gewinnen könnte und begeistern könnte und so, die müsste ja eigentlich zu dem Schluss führen, dass man das irgendwie zusammenführen muss. Also, Voll. Dass man das jünger macht, dass man auch Leuten, die Lust darauf haben, das irgendwie zugänglich macht sozusagen. Aber es findet irgendwie nicht statt. Das ist doch, ich finde es so, weil gerade, wie du erzählst, diese Erlebnisse, die man dann hat mit diesen Kirchengruppen, die auch alle nicht, das sind auch keine christlichen Erlebnisse. Nee. Ich habe auch meinen ersten Zungenkuss auf einer Fahrt vom CVM gehabt und so weiter und so fort. Ne? Also da geht's nicht darum, dass ich da, also da habe ich auf eine Art Gott gesehen, aber nicht so, wie die Kirche sich das vorstellt oder so. Aber dass man diese positiven Dinge damit verbindet und dem so dankbar ist und dann trotzdem dabei zugucken muss, wie das aus so einer Sturheit vor sich hin sieht. Das ist doch, das finde ich immer so tragisch.
Ich glaube aber schon, dass es irgendwann, dass das gibt. Also ich wäre da nicht der Richtige für. Aber ich merke das immer, wenn ich in der Kirche bin. Ich finde diesen Ort total schön. So klar. Und ich gehe auch immer auf Reisen, gehe immer in Kirchen, weil es mit meinem Schwiegervater auch wieder in der Kirche in Lippstadt und hat mir da so alles erklären lassen, weil er sich gut auskennt damit. Und aber allein dieser Moment, dass du setzt dich auf diese Bank. Es ist sau unbequem. Ja. Es ist alles wirklich dann immer diesen leidenden Jesus angucken und nur denkst du, ja, okay, ich tut mir leid, ich ja. Und das ist schon wirklich so oldschool. Also das ist nicht mehr zeitgemäß. Und nicht natürlich, da geht's ja nicht darum, das muss alles Popkultur sein oder irgendwas. Aber so, ich war einmal in der Kirche in Neuseeland, die so komplett aus Glas bestand und irgendwie buntem Glas, also so ein bisschen, ja, das man sonst kennt aus diesen kleinen bunten Kirchenfenster, war halt so die ganze Kirche. Das war so ein geiler Ort und es war aber nur so eine Übergangskirche, weil die andere beim Erdbeben in Christchurch irgendwie kaputt gegangen ist. Und das war aber super modern. Das war so eine, wirklich so eine Mischung aus Apple Store und Kirche. Und Olle Steve hat sich ja da auch von Kirchen inspirieren lassen, so. Und also dieses Kathedralische und so weiter. Aber eben nicht diesen ganzen, er ist für
dich. Schuldkitsch sozusagen.
Dieser Schuldkitsch, das ist wirklich, und wie gesagt, deswegen war ich auch so, dachte ich, ach krass, dass Kani sich dem so zuwendet, mit all seinen Macken, aber da Sachen nimmt und da rausnimmt und sagt so, wir übersetzen das jetzt mal in Popkultur, so, weil der Ort ist, ja, der Ort ist schon richtig, also das Safe Space quasi, absolut, klar, und ich bin aber auch nicht dieses ewige Schuld, das ist wirklich, es geht nicht, also es geht gar, also das ist wirklich no way.
Will man niemand zumuten.
Nee, aber das weiß ja jeder selber, glaube ich, aber irgendwie so einen Ort zu haben, wo man zusammenkommt und singt. Und ich meine, was machen denn Meditationsräume? Also, ja, ne, ich ist auch nichts anderes, nur dass man halt irgendwie, war jetzt auch bei der Meditation und dann auch so Mantren gesungen, dachte ich, okay. Ja. Und das ist musikalisch nicht so interessant wie in der Kirche, das definitiv.
Stimmt. Absolut, vor allem nicht so clever, nicht so raffiniert. Ich habe auch, bei mir ist auch immer so, wenn ich so gefragt werde, ja, wie ist es denn mit Gott, woran glaubst du denn? Glaubst du, dass da einer mit einem Bart sitzt und auf uns alle aufpasst und so, ne? Also so.
Für mich sieht Gott aus wie du.
Ja, ist ja für Leute, die da gar keine Beziehung zu haben, einfach nicht begreifbar, ne, was das ist. Und ich habe mir dann irgendwann angewöhnt zu erklären, dass das für mich eine gute Rechtfertigung für Selbstgespräche ist. Also so für sich selber, ich bete ja auch nicht, indem ich irgendwie Ja und Amen sage, sondern das ist für mich eine Unterhaltung, die ich da führe. Ja. Ne? Und das ist, hilft mir auch in einer Art Reflexion und ist irgendwie sowas Beruhigendes, auch was tierisch Beruhigendes.
Absolut,
so,
ja.
Das ist, glaube ich, so eine große Idee von Gott, dass das so auch die Stimme in einem selber ist. Deswegen wird ja immer gesagt, Gott ist in jedem, weil man dann eben, also es ist eine Art von Reflexion, glaube ich. So. Du bist dann konfirmiert worden, warst dann noch ein bisschen im Dorf und dann beschloss Matze, in die große weite Welt hinauszuziehen. Hast dann erst noch ein bisschen in der Bäckerei ausgeholfen deiner Großeltern und bist dann ich habe es mir aufgeschrieben.
Elsterwerda
bist du doch erst. Elsterwerda ins Regentmöbelhaus.
Ja. Und hast Möbelparadies, dort, ja.
Möbelparadies. Und hast dort eine Ausbildung gemacht in der Lampenabteilung.
Genial, ne?
Welche Lampe lief denn besonders gut? Waren es mehr Hängelampen, mehr Stehlampen?
Luisa Neubauer hat, finde ich, das hat so geil gesagt. Ich habe ihr das, die war, konnte es gar nicht glauben und sagte, ist ja super, 3 Jahre Erleuchtung. den droppe ich mal hier. Ja, also es war eigentlich, eigentlich war es vorgesehen, dass ich Einzelhandelskaufmann werde, bin ich auch geworden, ja. Im Möbelhaus. Und dann wechselt man dann so die Abteilung, man macht dann alles mal so mit. Und dann bin ich irgendwann in die Lampenabteilung und dann ist die die eine Mitarbeiterin der Lampenabteilung, die die Lampenabteilung natürlich dann auch geleitet hat, die ist krank geworden. Und ich glaube, das war das erste Mal, es ist mir danach dann irgendwann aufgefallen, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich sowas mit so etwas wie einem Burnout konfrontiert wurde. Ja. Damals hieß es natürlich nicht so. Ja. Und dann habe ich, dann hing ich da so 1,5-2 Jahre in dieser Lampenabteilung im Grunde fest. Und habe gelernt, dass man Glühlampen statt Glühbirnen sagt und so.
Aber musstest du dann auch so auf so Messen, so Möbel messen zum Lampeneinkauf?
Und nee, gar nicht. Also das wurde so die Bestellung, das war dann alles
vom Lager aus.
Vom Lager, genau. Ja. Und so. Aber ich habe so wirklich Verkaufsgespräche irgendwie führen müssen und immer die Lampen putzen und so weiter. Und dann gab es irgendwann, also das wird dich freuen, das große Highlight. Es gab so ein zum Geburtstag, glaube ich, war das ein Konzert.
Von Günter Gabriel.
Günter Gabriel.
Ich habe das auf YouTube gefunden.
Du hast
es gibt einen Ausschnitt davon auf YouTube, ja. Wie er singt, ich wäre so gerne in Elster, Elsterwalde geboren.
Ist schön. Und aber auch Rex Gildo, der sich wenige Tage oder Wochen danach umgebracht hat.
Oh nein.
Und auch wirklich, also die Erklärung dann war ja von, ich glaube, ein von Tochter, Frau, Kind, irgendwas, ja. War ja, er hat einfach zu viel Möbelhäusern gespielt. Aber das war so mein Highlight der Ausbildung, dass ich dann so durch die Dörfer fahren konnte und also als Teil meiner Ausbildung dann Plakate kleben und so weiter. Ja. Und weil wir haben damals schon so Veranstaltungen gemacht in Elsterwerda, das war so, dann hat das, hätte ich es gewusst, hätte ich natürlich mal Fotos mit mir und Rex und mit mir und Gunther gemacht, aber da war ich natürlich auch zu cool als Slime-Fan.
Das muss ja für dich ein rotes Tuch gewesen sein, habe ich nämlich in diesem Video gesehen, Gunther Gabriel ist mit einer Deutschland-Gitarre aufgetreten.
Stark. Oh, das freut mich sehr, das Video kenne ich gar nicht, aber
danke. Schick dir mal den Link.
Fantastisch.
Da wird dann auch zwischendurch interviewt von so einem jungen Mädchen, die da anscheinend dieses Elsterwalder Stadt-TV gemacht hat oder so.
Ah ja.
Wo er dann so leicht schmierig ihr auch immer so antwortet.
Oh Gott. Ja, ich. Ja.
Oh Gott, hab ihn selig.
Gott, hab ihn selig, ja.
Guter Typ gewesen. Ja, ist interessant, ne? Diese Typen, so Rex Gilde und so, auch so Roy Black, die haben ja, bei denen war ja auch so ganz hier das Problem, also ich meine, klar, das offensichtliche Problem war eine tiefsitzende Depression, aber die waren auch immer alle so wahnsinnig unzufrieden, weil die eigentlich für alle was anderes machen wollten. Die wollten eigentlich immer alle Rock machen.
Ja, ja, ja.
Und hingen dann in diesem Schlagerfest und dann auch noch bei Rex Gilde, der war ja auch schwul. Mhm. Es kam natürlich auch noch dazu, dass der das irgendwie nicht ausleben konnte und durfte, weil die alle Angst hatten, dass die Karriere dann sofort vorbei ist und so.
Das ist ganz komisch, dass du dann so, dass du etwas machst, was du so gerne möchtest und dann schaffst du es auch irgendwie, davon leben zu können und irgendwie so deinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, aber dennoch ist es dann doch gar nicht der Traum. Es ist so wie so im Vorzimmer deines eigenen Traums die ganze Zeit zu sein. Und das finde ich wahnsinnig traurig und deprimierend. Absolut furchtbar.
Ich finde es auch, mein Vater hat früher so in den 70ern, 60er, 70er hat er in Köln in so einem Supernobel-Restaurant gekellnert. Da war er ganz früh, war er noch Kellner. Da hat er immer erzählt, da wäre mal ein Abend, ich glaube, es war sogar Rex Gildo gekommen mit seinem Manager. Und dann kam er an den Tisch und hat die Bestellung aufgenommen. Und dann hat der Manager gesagt, der Typ, der Schwein frisst, was ich will, und hat dann für den bestellt und der nur so, also richtig krass untergebuttert auch vom Manager Gott. Und so.
Ja gut, das sind diese alten, also ich meine, das ist ja auch das, was jetzt, finde ich schon 2020 was anderes ist, da ist der Künstler viel mündiger, als es damals war, also das ich glaube, also das
selbst sogar im Schlager, also man hat so Leute wie Helene Fischer und so alle sehr selbstbestimmt, dieses
das war Karriere. Ja wirklich, glaube ich, nur so Singfleisch irgendwie, also ich glaube, das ist was anderes. Oh
Gott. Singfleisch ist ein schönes Wort. Ja. Und dann, auf jeden Fall hat es sich dann aus dem Möbelparadies herausgezogen.
Ganz komisch eigentlich.
Ja, finde ich auch.
Ganz wirklich echt totale Überraschung eigentlich. Es wäre aber auch schön, wenn das jetzt noch so mein, nee, also übrigens, das ist immer noch mein Beruf.
Das wäre cool.
Deswegen bin ich heute ein bisschen später.
Ich musste noch ein paar 60 Watt, gibt's heute gar nicht mehr. Sind ja alles, ist der Untergang des Lampenhandels. Ja. Ich dachte, ehrlicherweise muss ich dir auch gestehen, als ich gelesen habe, über dich, hat im Lampenladen gearbeitet, und ich das im Internet gesehen habe, habe ich im allerersten Moment wirklich gedacht, das wäre jetzt irgendwie so eine ironische Formulierung dafür, dass du mal im Palast der Republik irgendwie an der Garderobe gestanden hättest.
Nein, es war wirklich...
Das war Erichs Lampenladen.
Stimmt. Nee, kein doppelter Boden, das stimmt.
Und dann bist du nach Berlin gegangen?
Genau, ja, also mit 1999 bin ich nach Berlin, glaube ich, ja, direkt mit Beendigung der Ausbildung sofort.
Aber noch ohne Perspektive?
Eine Perspektive war dann erstmal Zivildienst, und die Band hatte schon dann so angefangen. Also wir haben uns, glaube ich, im März 99 ging das los. Und dann bin ich ja im Sommer fertig geworden mit der Ausbildung und dann nach Berlin. Genau. Und dann fing dann da, glaube ich, so im Dezember irgendwie sowas der Zivildienst an.
Genau. Was hast du gemacht als Zivildienst?
Ich war in der Schule für Behinderte. Und hatte einen Jungen, Olli, dem ich so, dessen Zivi war ich sozusagen. Okay. Und um den habe ich mich gekümmert. Der war so Drittklässler und saß im Rollstuhl und ich glaube, wenn das so mit der Musik irgendwie nichts geworden wäre, wäre das so mein Job gewesen. Ich fand das total super. Also auch in der Schule, Karl-von-Linné-Schule. Ja, Karl-von-Linné-Schule eher so das Soziale daran fand ich total gut. Und wir hatten wirklich irrsinnig viel Spaß. Also auch mit den Kindern und mit den anderen Zivis und auch mit den Lehrern. Es war echt wirklich eine ganz, ich fand jetzt meine Ausbildung nicht doof oder so, aber das war schon irgendwie, es war jetzt nicht der Traum, jeden Tag dahin zu fahren, um wieder so Lampen zu verkaufen, aber dort zu sein und irgendwie mit den Kids zu sein und irgendwie so die Freude zu sehen und aber auch Trauer natürlich auch, ne, Eltern zu sehen, die verzweifelt sind und nicht wissen, was sie machen sollen und über sowas, was ist die Perspektive und so weiter. Und dieser Olli, der hatte wirklich einen unglaublich geilen Humor. Wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt zusammen und das fand ich, das war so das erste Mal, dass ich irgendwo, ich fand Schule ja auch scheiße und so, und das war aber so ein Ort, wo ich dachte, das ist super, und wenn das andere nicht gekommen wäre, hätte ich das, glaube ich, verfolgt, ja.
Und dann ist aber quasi parallel die Band an den Start gegangen, während du noch Zivildienst gemacht hast, und dann war auch nach dem Zivildienst klar, okay, das ist jetzt hier erstmal Hauptjob.
Ja, ich glaube, das war noch so ein halbes Jahr Unsicherheit, so, wo ich so ein bisschen noch so, keine Ahnung, so in Clubs, Garderobe und so Zeug gemacht habe und so. Und dann, ich glaube so 2001, 2002 oder so, haben wir dann unseren Plattenvertrag unterschrieben, kriege ich es aber auch nicht mehr ganz zusammen. Und dann ging das dann so, also unser erste EP kam raus und so. Also irgendwie war es am Anfang noch so, nee, Quatsch, ich habe noch ein Jahr Traineeship, nannte man es damals, bei V2 Records gemacht.
Ah, ja.
Das kam noch dazwischen, genau.
Also quasi einmal in die Industrie reingeschnuppert.
Genau, das war dann direkt nach dem Zivildienst 2001 und dann, glaube ich, Plattenvertrag haben wir 2002 oder so unterschrieben und dann haben wir einen Jet gekauft, ne?
Ich finde das so interessant, weil wenn man über dich als Musiker liest und spricht und so, dann gibt's eigentlich nur Virginia jetzt.
Ja.
Und hast du davor in irgendeiner Band gespielt? Gab es davor irgendeine Band-Konstellation, in der du sozusagen auch einfach mal ein bisschen geübt hast und so und irgendwie... Also du hast ja erzählt, Bimbel hat dir die ersten Akkorde auf der Gitarre beigebracht. Dann ist es ja auch nochmal ein Sprung von Gitarre zu Bass, also weil eigentlich will ja jeder Gitarre spielen.
Ja. Nee, ich habe dann irgendwann den Gitarristen Thomas kennengelernt, von der dann Virginia Hetz der Gitarrist war. Und wir haben zusammen schon vorher eine Band gehabt dann mal. Ich weiß den Namen nicht mehr in dieser Band. Es war ein sehr wichtiges Kapitel. Ich habe schon so in Konstellation so ein bisschen rumgespielt, auf jeden Fall. Auch nochmal mit irgendjemand anderem. Also ich erinnere mich so an ein paar losen Konstellationssachen. Und aber irgendwie hat das, also war das dann, also mit Virginia jetzt, das war dann schon klar, dass wir das ernster meinen, auf jeden Fall. Also das hatte schon so ein bisschen mehr Plan und mehr Zielorientierung. Also bei den anderen Bands war, keine Ahnung, da ist das Ziel, in Spansberg im Wilden Bären zu spielen oder so. Und bei Virgin Heads war das Ziel, bei Rock am Ring zu spielen. Ah. Also das war so ganz, und die Idee, das, was wir, mit dir kann man ja nerdig reden, wir haben damals ein Fanzine gemacht auch, also auch die Band eigentlich vorher, gab es ein Fanzine, dieses Knarz-Fanzine. Und dann haben wir ganz viele Künstler natürlich auch so interviewt. Und unter anderem hatten wir irgendwann mit Liquido zu tun.
Ah, ja.
Und wir haben festgestellt, oder es wurde gesagt, dass die mit ihrem Narcotic-Song 1 Million oder so verdient haben.
Ja.
Und wir haben das einfach gesagt, ja, das kriegen wir ja wohl auch hin. Und es war wirklich die Arroganz der Jugend zu sagen, also das schaffen wir ja auch.
Weil ja. Nur 1 Million, da haben die aber echt gut abgezockt worden.
Nee, aber wahrscheinlich ist es noch viel mehr gewesen, ja. Aber so, das war damals natürlich so als 17, ja, 18-Jähriger.
Benchmark.
Ja, ja. Und mit so einer Melodie, ja. Dann kommt die Demut irgendwann.
Aber ich finde es, aber das finde ich trotzdem ganz faszinierend. Virginia, jetzt habt ihr 11 Jahre gemacht, genau, oder so,
ja.
Bevor ihr euch aufgelöst habt. Und aber es ist, dass ich verstehe es bis heute nicht so ganz, wieso ihr das aufgelöst habt, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine erfolglose Band war, sondern man kannte die, die waren Indie-Darlings im Grunde genommen, wenn man so will, wo ja auch viele andere Bands irgendwie ein Living draus machen, also womit man sich durchaus finanzieren kann, womit man durchaus irgendwie ein Leben gestalten kann und so, aber irgendwie ist das dann nach 11 Jahren so, ich will nicht sagen sang- und klanglos, ihr habt ein großes Abschiedskonzert gemacht und so, aber trotzdem war es, ich fand es irgendwie total überraschend, dass Virginia jetzt sich dann aufgelöst hat, weil es schien irgendwie auf einem völlig okayen Weg zu sein.
Ich glaube, das ist ja wie mit so Scheidungen, ne? Was, die lassen sich scheiden? Habe ich doch mal gedacht, lief doch mal so super mit denen.
Ja.
Na, ich meine, das ist
an den Liquido-Träumen gescheitert.
Keine Million gemacht. 4 Alben, immer noch keine Million. Nein, das, ich glaube, also es gibt, wenn man sich das mal anguckt, es gibt wirklich ganz, 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 ganz wenig Bands von der Zeit noch, also die es noch so, ja, die es einfach überhaupt noch gibt.
Ja.
Und also wir haben uns irgendwann nicht mehr so wirklich gut verstanden, also so okayisch, dass man noch so weitermachen kann, aber eigentlich so, es wäre eher schon so, also ne, was wäre es schon so mit
Zweckgemeinschaft
und das ist das eine, das war kreativ, ist dann auch die Luft raus gewesen. Also so, und es gab ganz viele so verschiedene so Anhaltspunkte. Es gibt ja auch nicht den einen Trennungsgrund, außer man ist mal fremdgegangen, dann ist es vielleicht dann der eine, aber so bei so einer Band, wir kannten uns so gut und sind aber nicht mehr irgendwie, konnten irgendwie so, haben so nicht mehr den kreativen Zapfhahn so richtig gefunden und haben uns dann auch wirklich teilweise viel, viel mehr im Proberaum diskutiert, als irgendwie miteinander Musik gemacht.
Oh Gott.
Haben dann alles Mögliche, was man dann so probiert, sind nach Frankreich, haben Straßenmusik gemacht, also wirklich so die ganz klassischen, wir müssen irgendwie wieder schaffen. Und bei mir gab es so eigentlich so zwei, also einmal gab es, wir sind in Augsburg aufgetreten mit dem dritten Album, dann das dritte Mal im gleichen Club, da habe ich gesagt, oh, hab dieses Kerosin jetzt echt gesehen, ich muss es nicht nochmal sehen. Und so diese, ja, und wir hatten ja wirklich, also das ist so ein, man belächelt das ja, da will so eine Band irgendwie glaubt, dass sie einen Hit haben kann wie Liquido. Aber am Ende sind natürlich schon, wir haben in der Garage von Angelo angefangen und die ist so groß gewesen, also so, wir haben so 2 Meter mal 3 Meter
ja.
Und Dorf, absolutes Dorf.
Ja.
Und das so mit 4 Alben und allen möglichen Festivals und Russland-Tour, Goethe, also wirklich alles, was man eigentlich, wenn man das jemandem erzählt mit 18, 19, sagen, ja, vergiss es,
ja,
so,
ja.
Hör auf zu träumen, geh Lampen verkaufen.
Ja.
Und das haben wir geschafft und ich finde die Bands, also ich finde das auch, das ist, gilt auch zu bewahren, so, und
ja.
Es gibt wenig Bands, also Tokotronic finde ich immer noch ein tolles Beispiel, da habe ich das Gefühl, die konnten sich das bewahren, eine Freundschaft zu haben, musikalisch interessant zu sein. Manchmal komme ich mit, manchmal nicht, aber ist auch wurscht.
Ja.
Aber ich habe immer das Gefühl, dass die so eine Idee haben. Und,
ja.
Aber bei ganz vielen, die es von damals noch gibt, denke ich, oh, das ist ein bisschen traurig irgendwie. Da rennt man eher so einen alten Hit hinterher so oder so den alten Zeiten. Und ich bin auch so nicht nostalgisch so. Und das war gut dann irgendwie. Und dann, ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich raus bin und ich hätte es auch okay gefunden, hätten die weitergemacht, so die anderen drei. Also das wäre, also es ist ja, war dann für mich irgendwie eher so ein nee, für mich endet das hier.
Ist dann so ausgefadet.
Nee, es gab schon einmal so einen richtigen Knall. Ah, ja. Den
den braucht es dann.
Den braucht es schon, ja. ganz toller Tag gewesen in meinem Leben. gut gelaunt wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren.
Aber ich finde es so, ich meine, du sagst jetzt gerade selber, du bist nicht nostalgisch und so, und das ist auch immer so, ich finde das bei dir immer so bewundernswert, also seit ich dich kenne, finde ich, dass die Dinge, die du tust, immer von einem irrsinnigen Pragmatismus irgendwie begleitet sind. Du blickst auf Dinge nicht so sentimental oder so, oder nimmst Dinge auch nicht so persönlich, sondern sagst du, naja, das ist jetzt erledigt, jetzt machen wir das nächste irgendwie, also so. Und ja. Ich find's aber so, ich meine, Musik machen ist ja nun nicht, wenn man jetzt nicht eben irgendwie der Bassist von Rex Gildo ist oder so.
Der arme Rex.
Ist ja Musik machen jetzt nicht so ein 9-to-5-Job, sondern es ist ja tatsächlich etwas, was viel von Idealismus lebt, viel auch von Träumen. Du hast ja selber diesen Liquido-Traum irgendwie genannt. Das ist ja auch dieser klassische Jugendzimmer-Tennisschläger-Traum, der da irgendwie immer mitschwingt. Und sich so von dem, so einfach zu verabschieden, ich habe ja auch das Gefühl, dass du seitdem nie wieder Musik gemacht hast. Du hast ja keine Band mehr danach oder so. Ist Musik für dich völlig, hast du überhaupt gar keinen Bock mehr drauf?
Nee, also bei mir ist es aber, ich bin auch, also diese Leidenschaft für Musik, die hat sich auch ein bisschen verändert so. Also ich höre wahnsinnig gerne noch Musik, aber ich bin nicht mehr so in so einem Entdeckermodus. Ja. Also, ne, also wir sitzen jetzt zwei alte Männer hier und freuen sich dann, dass Weezer mal wieder ein okayes Album gemacht haben.
Was? Alle super.
Aber es ist dann eher so ein, ich bin so diesen, das, was wir da geschafft haben als Band, das soll gar nicht so angeberisch oder so, aber es ist ja wirklich so die Träume erfüllt. Wir sind jetzt nicht Millionäre geworden, okay. Aber so, keine Ahnung, diese Festivals, und wir haben dann, ich habe im Kinderzimmer, habe ich Münchner Freiheit gehört, und dann haben wir dann mit denen irgendwann auch so
Stefan Zauner
was zusammen gemacht und so. Und das ist dann schon alles so, wo man so, okay, und ich wollte nicht, und diese Idee, jetzt wieder Musik zu machen und dann wieder in einem Sprinter loszufahren und Brötchen in Kerosin zu essen und so, das ist nicht meins. So, ja. Ich habe das, wir waren zusammen im Berliner Kneipenchor, ich habe den mitgegründet mit Nino, und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, das ist super, es funktioniert jetzt, kann gehen. So, ja. Das braucht es, also so, ich bin da nicht so ein, ich mag überhaupt nicht so Hausmeister sein, der dann irgendwas so bewahrt und guckt, dass alles ganz ist, sondern ich finde dann eher besser, irgendwie was Neues mir anzugucken. Und das heißt aber nicht, dass ich da keine Leidenschaft in dem Moment habe, also so total. Also auch, aber ich bin, wenn ich merke, dass das, wenn die Leidenschaft so geht, dann muss ich auch gehen.
Ja. Ja, du warst ja Erfinder, sozusagen Gründer und Leiter des Berliner Kneipenchors.
Genau, Nino zusammen, ja.
Genau, da bin ich ja dann auch kurz danach dazugekommen. Und das war so interessant, du hast ja auch nie mitgesungen, also warst quasi kein aktives Chormitglied, sondern hast du die Fäden gezogen, sozusagen das Management auch ein bisschen übernommen von diesem Sauhaufen, der es am Anfang auch war. Und das fand ich ganz interessant. Wir hatten ja da auch mal, es gab auch so ein, zwei Mal so Chordiskussionen, so Diskussionsabende, wo ich dich dazu zwingen wollte, Videogames aus dem Repertoire zu nehmen, weil ich Lana Del Rey so gehasst habe. Ja. Du hattest aber immer eine sehr klare Vision von diesem Kneipenchor, also auch was für Songs gesungen werden sollen. Mhm. Und so. Das fand ich irgendwie so interessant, dass du da nicht so eine, wahrscheinlich auch aus Band-Erfahrung, und ich fand das auch total cool, nicht angefangen hast, da so eine demokratische Veranstaltung draus zu machen, wo alle sagen können, welche Lieder sie toll finden, und dann kann man sich auf keins einigen. Dann hast du gesagt, wir singen das und das und das, und ich höre, dass du das nicht cool findest, aber wir singen das halt, tut mir leid, so in etwa irgendwie. Und das war tatsächlich auch so deine Idee, ne, dass du sozusagen so eine übergeordnete, weil als einzelner Sänger hat man das natürlich nicht, aber du quasi hast dir das immer auch von außen angucken, so eine übergeordnete Idee gehabt, wofür das auch musikalisch oder ästhetisch stehen soll, sozusagen.
Ja, ich glaube, das geht ja nur, wenn du nicht dabei bist.
Ja.
So, also das ist, du bist in so einer, genau, dann ist es nämlich plötzlich, bist du einer von 15 Leuten, die betrunken singen, und dann fehlt dir dann der Blick. Also ich finde das auch immer wieder wichtig, nach außen zu gehen und so eine, Und ich, also muss man auch dazu sagen, A, kann ich nicht singen, B, trinke ich wenig Alkohol. Und das war natürlich dann schon irgendwann, habe ich auch gemerkt, das ist jetzt echt ein bisschen albern. Aber nee, das ist, ich, das folgt schon, also bei mir immer so ein, du kennst ja noch die Osenbande bestimmt.
Ja.
So, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und und dann ist es aber, das reicht mir dann auch. Also ich bin da gar nicht, ich finde das gut, dass es dann so ist und dass es dann, und dann konnte ich dann auch immer sagen, so, ich bin raus und es gibt den Chor ja noch immer und das ist toll, was, dass der jetzt irgendwie bei Grönemeyer mitsingt und bei Bosse und bei KIZ und das ist ja Wahnsinn und wie viele Chöre es in Deutschland gibt, die irgendwie Erlangener Kneipenchor und so, das, das ist traumhaft. Ja. Und das finde ich schön, dass wir da irgendwie so ein, keine Ahnung, weil Nino irgendwie damals keinen coolen Chor gefunden hat, irgendwie so gesagt, dann machen wir es einfach selber und das finde ich toll, aber ja, also
wir haben auch damals bei Klee haben wir Chor gesungen, ne?
Stimmt, ja.
Bei TV Noir war das, glaube ich.
Genau, stimmt. Das war so mit das eine der ersten Sachen, die wir so hatten. Aber ich bin dann auch zum Beispiel so Diskussionen. Ich bin zum Beispiel, ich mag so Stuhlkreise-Diskussionen überhaupt nicht. Also ich bin also Diktatur ist dann schon eher mein Style.
Aber da verlässt sich der Kirchenjunge.
Ja, nein, es ist eher so eine ich glaube, dass es schon auch gut ist, dass es Außenstehende gibt. Also ich bin immer noch so ein bisschen verbandelt mit einem Hamburger Kneipenchor. Und da gibt es halt einen Chorleiter und es ist auch gut, dass es den gibt. So, ja. Wie es früher auch Bimbel gab. Ja.
Du hast ja dann nach Virginia jetzt, nachdem das vorbei war, hast du mit Pierre zusammen mit Vergnügen gegründet. Ich weiß nicht, habt ihr die ganze Zeit davor aufgelegt? Ihr wart ja ein DJ-Team. Pierre und du.
Nee, ich war, Pierre nicht. Ich war
zusammen mit
Fiete und ich, genau. Und wir haben zu dritt, Pierre, Fiete und ich haben, also zuerst habe Fiete und ich Veranstaltungen gemacht, die hießen Remi Demi. Und dann ist Pierre irgendwann dazugekommen, den ich aber auch schon ganz lange kannte. Der war auf dem ersten Virginia Heads Cover auch drauf und war der Mitbewohner von Fiete. Ja. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben dann quasi irgendwann mal so eine Pause gemacht und irgendwann wieder angefangen und haben ihn dann dazu geholt, weil Fiete und ich irgendwie jetzt doch noch jemanden brauchten, der irgendwie noch ein bisschen besser organisieren kann als wir. Und das war, das haben wir dann das relativ lange gemacht zusammen, also zu dritt wirklich Veranstaltung in Berlin und dann habe ich mich mit Pierre total gut verstanden und gesagt, lass uns das irgendwie zusammen irgendwie, weil ich wusste, dass Virginia jetzt sich auflöst und er hat im WMF gearbeitet in Berlin und es ging auch insolvent und es war auch, ihm war das auch klar und so haben wir dann angefangen, das zu machen.
Ja. Aber ihr habt ja dann auch einen Blog gegründet, das ist jetzt, genau. Warum gründet man einen Blog? Also.
Naja, es war damals eigentlich so ein, zum einen, da gab es so zwei Zündungen eigentlich, wenn man so will. Das eine ist, ich kann das jetzt so ein bisschen besser, glaube ich, aber ich finde so, wir sind eine geile Eventagentur oder so, das finde ich, also ich finde so Berufsbezeichnung schon immer schwierig, so Visitenkartentum, so. Und das war eher so eine Art und Weise zu sagen, man schafft irgendwie so ein gar nicht so strategisch. Also ich glaube, das Wort Content Marketing gab es nicht. Ja. Vielleicht gab es ja schon, aber das wussten wir nicht. Aber es ist dann eher, man schafft so das, was man machen will, dafür schafft man so einen Rahmen. Und Pierre hatte das, und war die eine Idee, und die andere Idee war, dadurch, dass Pierre hatte das im Grunde schon gemacht. Er hat immer am Wochenende ein SMS pre-Smartphone händisch an seine Freunde geschickt, was kann man am Samstagabend machen. Okay. Mhm. Und es war eine Mischung aus den Veranstaltungen im WMF, die er selbst organisiert hat, aber eben auch andere Veranstaltungen. Und so ist es so ein bisschen, diese Idee haben wir so ein bisschen verheiratet und dann eben nicht eine Seite gemacht, wo drauf stand, wir sind Ihre Eventagentur, rufen Sie uns an, sondern gibt es Blog und wir empfehlen jeden Tag eine Veranstaltung, was insofern wichtig war, weil ich habe mir so ein paar Firmenblogs angeguckt, habe so gesehen, dass die immer so drei Posts machen und dann aufhören. Ja. Und das war so unsere Verpflichtung zu sagen, so, wir machen es einfach jeden Tag. Und egal was kommt, und das ist, glaube ich, so der Grund, warum es das überhaupt jetzt noch gibt.
Auch so dieses, ich glaube, was auch vor allem am Start so ein Geheimnis des Erfolgs war, dieses Gefühl der Kuration.
Genau.
Also, dass man das Gefühl hatte, wenn die nur einen Tipp pro Tag geben, dann muss der auch in einer Stadt wie Berlin richtig gut ausgewählt sein. So.
Und das gab es damals auch noch nicht so. Ne? Damals gab es City und Tipp noch und dann gab es halt diesen ewigen Spalten, wo man so sich so durchackern musste, was ist denn jetzt und so. Und vor allen Dingen auch dann, keine Ahnung, Tagestipp Blur und schon vermerkt ausverkauft. Ich so, ja, super, ja. Toll, danke für den Tipp.
Genial.
Ich hoffe, die anderen gehen alle hin.
Ja. Und das ist ja das Erstaunliche, aus dieser relativ simplen Idee hast du oder habt ihr dann ein, muss man ja wirklich so sagen, Medienimperium aufgebaut. Ihr habt zwischendurch auch
Nicht vergessen, ich komme aus einer Bäcker-Dynastie.
Absolut, das darf man nicht vergessen. Und ich finde das so erstaunlich, weil ihr habt dann immer auch so weirde Aktionen probiert oder so weirde Partys probiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mit deiner Frau Stefanie, weil wir irgendwie einen halben Monat ein DJ-Team zusammen hatten.
Deutsche und Japaner.
Deutsche und Japaner hießen wir.
Man darf es nicht vergessen. Nee.
Da hatten wir unseren ersten und ich glaube einen von zwei DJ-Gigs hatten wir auf der Flummi-WM.
Ja.
Weil ihr hier in, es war Wedding, glaube ich.
Stadtbad Wedding, ne?
Stadtbad Wedding, weil das irgendwie gerade trockengelegt war. Habt ihr da eine Flummi-WM veranstaltet. Jan Köppmann, glaube ich, moderiert, hat die sogar mit initiiert.
Nee, Jan Köppmann hat die sich ausgedacht. Ah, ja, genau. Und der, das war wirklich mal, also einer der wenigen Aufträge, die wir als Eventagentur hatten. Er hat uns beauftragt, dieses Event durchzuführen. Also das war nicht unsere Idee, aber genau, wir haben viele andere, so die 100 schönsten DJs, jeder DJ legt einen Song auf. Ja. Dann adaptiert mit die 50 schönsten Rapper und so immer so Ideen für Veranstaltungen, ja, gehabt.
Und ist das, ich finde das so erstaunlich. Also ich bin ein völlig unorganisierter Mensch, deswegen habe ich mir das Gefühl überhaupt.
Wirklich? Also ich sehe einen Menschen, der hier ein Buch hat, was wirklich sehr geordnet aussieht.
Ja, da kann ich mich noch so halb organisieren, zumindest so, dass ich das für mich.
Bist du wirklich so unorganisiert?
Ich bin mega unorganisiert. Ja, ich bin ganz schlimm unorganisiert. Ganz, ganz tragisch eigentlich sogar.
Aber das ist sehr, sehr ordentlich.
Ja, das ist natürlich auch der gute Einfluss von Maria, dass wenn ich hier alleine wohnen würde, sähe es ganz anders aus.
Ja, na gut, das würde bei mir auch anders sein, wenn meine Frau nicht da wäre, aber es ist,
das hier ist jetzt schon, das ist quasi das, ich glaube, das höchste Maß an Organisation, das ich noch hinkriege.
Aber es ist sehr ordentlich.
Ja, aber auch so für, also wenn ich an Termine denke und solche Sachen, ich muss das wirklich so fünfmal in einem Kalender sehen, man muss mir das achtmal sagen, damit ich diesen Termin nicht vergesse. Und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass mein Hirn ein komplettes Sieb ist und ich alles vergesse, was man mir sagt. Ich bin gestern zum Einkaufen gegangen und ich musste an drei Sachen denken. Butter, Beeren und Salat. Mhm. Und auf der Hälfte des Weges zu dem Supermarkt, der 150 Meter von meinem Haus entfernt ist, rufe ich Maria an und sage, was war nochmal das Dritte? Butter und Beeren habe ich, aber da war noch was Drittes. Es ist so krass manchmal.
Und was glaubst du, woher das kommt?
Ich glaube, ich bin einfach wahnsinnig oft mit den Gedanken irgendwo anders. Ich glaube, dass ich oft gar keine Konzentrationsschwäche habe, sondern einfach gar keine Konzentrationsnot.
Und was denkst du in dem Moment? Also wo ist das Gehirn in dem Moment, wo du diese drei Dinge?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich, ich kann es mir zum Beispiel so vorstellen. Jetzt bei dem gestrigen Fall Butterbeeren und Salat, denke ich mir, dass mein Gehirn dabei hängen bleibt, dass Butterbeeren so eine schöne Alliteration ist. Butterbeeren, BB.
Klingt schön.
Da bin ich schon direkt, ich erfreue mich an dem Klang.
Butterbeeren ist direkt ein Kochbuch,
oder? Total. Und da freue ich mich so sehr, dass mein Hirn sagt, das dritte müsste jetzt auch mit B anfangen. Und dann gehe ich los und weiß, aber es hat nicht mit B angefangen. Fuck, was war es? Und dann denke ich mir, ach naja, wenn du im Supermarkt stehst, dann wirst du schon wieder drauf kommen, was es war, wenn du es siehst sozusagen. Aber ich bin nicht drauf gekommen.
Aber ist es nicht auch so ein bisschen so ein also ich hatte das auch, also so, solche Sachen, ne, dass man so, dadurch, dass man sagt, von sich selber sagt, man isst ja so und so, ja, oder weil es auch andere so bestätigen und sagen, ja, ach du Vergesslicher, ja, sag mal, ja, typisch. Ja, bei mir zum Beispiel früher immer, du verlierst alle Dinge.
Ja.
So, und ich habe natürlich immer alle Dinge verloren, ja klar. Also so aufgrund dessen, und dann irgendwann habe ich gesagt, nein, ich verliere nicht mehr alle Dinge. Und dann hat sich das wirklich auch verändert. Also ich habe schon ewig nichts mehr verloren. Und deswegen frage ich mich da gerade, ob das auch sowas ist, was so dir so anhaftet und dadurch
so eine self-fulfilling prophecy
wird.
Naja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch oft in Frage gestellt, ob das wirklich so ist oder ob das vielleicht sogar ganz andere Gründe hat. Vielleicht habe ich einfach ein schlechtes Gedächtnis oder so. Aber ich merke dann auch, wie gut ich mir Sachen merken kann. Ich kann mir Sachen extrem gut rhythmisch merken. Ich kann mir ewig lange Zahlenkolonnen total gut merken, weil ich die mir in einem Rhythmus vorlese. Und dann, immer wenn ich dann diesen Rhythmus habe, dann kann ich so eine Zahl in so einem Rhythmus ewig reproduzieren.
Aber du kannst dir zum Beispiel, also das kann ich wirklich nicht, das Du hast ja ein unglaubliches Namensgedächtnis zum Beispiel. Also, dass du weißt, wer wann wo welchen Song an C-Dur gespielt hat. Ja. Das ist ja, du hast ja so Lexikon,
ja.
Also Quizmaster-mäßig. Ja. Das kannst du ja voll.
Ja, das ist aber natürlich dann auch totales Interesse, ne? Mich interessiert halt Salat natürlich auch nicht. Ja,
also mich auch nicht. Ich bin eh überrascht.
Ja, war nicht für mich.
Wieso hast du dich einfach bestellt?
Ja, ja, aber das finde ich immer das Erstaunliche, dass ich manchmal an so Alltagsgeschichten irgendwie scheitere, da so kleinste Aufgaben irgendwie. Und das halte ich dann für ein.
Aber nervt dich das oder ist das?
Es ist noch so. Ich finde, es gibt so Phasen, wo ich super im Griff habe und die reichen mir dann. Dann denke ich so, naja, dann kann ich auch mal einen Salat vergessen. Ist ja auch nicht tragisch.
Ja, ich finde es auch. Also man muss ja auch überlegen. Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die weiß nicht, irgendwie so geile Podcast-Adaptionen wie du hinkriegen und so Sachen.
Vielen Dank.
Aber es ist, ja, es ist, oder keine Ahnung, einen Ort kreieren können oder Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt und sagt, ja, dann stelle ich mir halt mal so ein alkoholfreies Bier rein und dann, und ich glaube, das ist so ein bisschen, und in der Zeit, wo es Smartphones gibt, da schreibt man sich halt auf, ist auch scheißegal, dass man das nicht kann. Also ja. Es ist ja völlig, und dann gibt's halt, also dann gibt's halt den 35 Mark Kalendereintrag und dann ist es halt so. Ich finde es, also das ist ja etwas, was nicht wichtig ist.
Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin aber dann auch so, dass ich zum Beispiel beim Handy mich wie so ein Opa schwer tue, den Kalender zu benutzen. Ja, wo muss ich jetzt draufdrücken? Also das ist so,
aber es ist ja Gemache. Das
dauert so lang.
Das ist ja Gemache.
Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt, weil ich bin ja nicht technikaffin oder so.
Ja, ja.
Aber es ist wirklich, als hätte ich irgendwie, als würde ich durch Kaugummi warten und als wäre es so zäh, dass ich so, weil es so lange dauert, bis ich dann die Uhrzeit am Kalender einstelle.
Kommst du früh schnell aus dem Bett?
Das ist so unterschiedlich. Früher ging es besser, phasenweise geht's gar nicht.
Jetzt mit 68 ist schon schwer, ne?
Das stimmt. Nee, jetzt ist bei mir im Moment so, dass ich wahnsinnig oft nachts aufwache und dann ein, zwei Stunden wach bin und das auch genieße tatsächlich auf eine Art, weil ich es liebe, wenn es ruhig ist und tatsächlich auch, wenn ich dann so im Handy scrolle und so Twitter lese, nachts.
Das machst du nachts?
Ja, das mache ich auch nachts.
Puh. Okay.
Und das liebe ich, weil da ist quasi nur amerikanische Timeline. Mhm. Da ist kein Deutscher wach. Und dann habe ich so das Gefühl, da so live mit Amerika verbunden zu sein, sozusagen. Das finde ich ganz spannend. Also gerade jetzt zu so Wahlkampfzeiten und so. Und
hast du denn, also gibt's denn irgendwie so einen Sortiermoment, den du hast?
Ein Sortiermoment?
Wo du sagst, so jetzt sortiere ich mal meinen Tag oder meine Woche?
Nö.
Das hat bei mir geholfen.
Ja.
Weil ich das ja auch ein bisschen kenne wie du. Immer alles verloren, ja. Nee, ich habe immer so einen Moment des immer Anfang der Woche und auch jeden Tag so einen kurzen Sortier. Dann gucke ich dann wirklich in diesen Kalender rein. Ich gucke, achte so penibel drauf, dass alles im Kalender immer drin steht, weil wenn nicht, dann forget about it.
Ja.
Und dann gucke ich immer wirklich, ich habe so mir auch mal so ein Buch dazu durchgelesen, wie man das so macht, damit das irgendwie funktioniert.
Ja.
Und das ist und eigentlich sind es immer nur so 10, 15 Minuten pro Woche, die in Summe draufgehen, mich einmal zu sortieren. Hm. Das hilft. Also das hat es bei mir so ein bisschen, dann weiß ich, okay, Freitag ist das und das. Ich bin natürlich immer noch in Augen von Pierre, meinem Partner bei Mitvergnügen, der denkt immer noch, dass ich absolut geistesgestört bin, wie ich das alles vergessen kann und so. Aber dieser eine Moment hilft eigentlich. So.
Ja, das ist interessant, muss ich mal probieren. Bei mir ist immer so, bei mir gibt's dann so Phasen, wo ich denke, okay, jetzt führe ich hier super strikt Kalender, trage mir alles ein, was ich zu tun habe und so. Und dann mache ich das mal so eine Woche.
Ja.
Und dann ist gerade in der Selbstständigkeit und gerade bei diesen Sachen, die ich mache, ist dann in der nächsten Woche habe ich dann einen Termin vielleicht oder so, der auch nicht, der so halb wichtig ist, so ein Friseurtermin oder so. Dann trage ich den ein und denke so, na toll, jetzt trage ich hier einen Termin ein, an den werde ich mich ja wohl noch erinnern können.
Der
so
CEO. Etwa.
Und dadurch verliere ich dann nach 3 Wochen wieder diese Kalenderstricktheit, weil ich denke, ich habe eh so wenig Termine. Also ich habe nicht so viele Termine, als dass ich andauernd die Tage strukturieren müsste sozusagen.
Okay.
Und denke dann so, oh, da werde ich mich schon dran erinnern und dann werden es irgendwann wieder mehr und dann wird es wieder Chaos. Ja. So.
Das ist glaube ich, das bei mir helfen dann so totale Eisenhart-Regeln, die dann so sagen, es ist alles, bei uns auch in der Firma ist es so, also das ist eher für mich zum Schutz, alle Termine kommen in den Kalender von jedem, so, dass man das irgendwie, weil natürlich bei uns auch ständig Sachen irgendwie verbaselt wurden und so. Und ich bin dann aber irgendwann aus diesen ganzen Projektmanagement-Tools auch ausgestiegen. Aber so Kalender nehme ich schon ernst und auch so diese Tagesstruktur, das ist irgendwie wichtig, ja.
Was ja dann interessant ist, bei Mitvergnügen hast du ja dann sozusagen, du hast dann ein Mitvergnügen Flügel gegründet, sehr erfolgreich vom Start ab, indem du dich unter dieser Dachmarke mit Podcasts beschäftigt hast. Mhm. Wir erinnern uns alle an mit Sexvergnügen, der erste große deutsche Sex-Podcast, der irgendwie alles an Hörerzahlen abgeräumt hat, weil die Leute plötzlich, weil Podcast auch ein junges, also für Deutschland zumindest relativ unerfahrenes Medium waren. Und alle plötzlich gedacht haben, wie krass ist das denn? Da sind irgendwie zwei Mädels, die kein Blatt vom Mund nehmen und von ihren sexuellen Geschichten, Eskapaden erzählen. Mhm. Dann kam noch ein paar mehr dazu, bis du dann irgendwann selber auch gesagt hast, ich setze mich jetzt auch mal vors Mikro und unterhalte mich mit Leuten und Hotel Matze gegründet hast. Ist jetzt auch schon ein paar, weiß ich, wie lange ist, 4-5 Jahre oder so? Ja, muss so ungefähr. Ich schätze mal 4 Jahre.
Du 4 Jahre, sagen, also 3,5, 4, ja.
Würde ich sagen, ja. Wieso hast du das dann selber machen wollen? Es ist natürlich wahrscheinlich so, dass du gesagt hast, ja, ich unterhalte mich einfach gern mit Leuten und ich fand das irgendwie interessant und so, was man halt dann so in Interviews immer so gesagt hat. Aber wie war so die Initialzündung? Wann hast du so im Büro gesessen und gesagt, ey, weißt du was, ich mach das jetzt einfach mal, das ist scheißegal.
Ich hasse diese Fickgeschichten. Ich glaube, das sehr gespannt, was du, wie es bei dir passiert ist mit der Podcast-Liebe. Bei mir war eigentlich so das Erste, was ich gehört habe, war Startup-Podcast von Gimlet. Und dann ging es aber schon sehr schnell Richtung so Interview-Podcast. Tim Ferriss zum Beispiel, liegt auch ein Buch hier. Ja. Und
Ich habe das auch extra hier bereitgelegt.
Ach so.
Tools of Titans, das berühmte Tim Ferriss-Buch.
Sehr gutes Buch, ja. Und das war eigentlich so der erste, den ich wirklich super gern gehört habe. Und dann ging das weiter auch mit Joe Rogan Experience. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Parallelen geben könnte, keine Ahnung. Mark Maron und solche Sachen. Und ich fand das immer toll. Und ich bin und eine Sache, die ist, also das ist vielleicht auch mit dem Berliner Kneipenchor. Ich glaube, wenn es einen coolen Chor gegeben hätte, hätte ich das nicht gemacht.
Ja.
Also ist es ja auch so. Also wenn Nino einen coolen Chor gefunden hätte, dann gäbe es gar keine Notwendigkeit, sowas zu machen. Mhm. Und ich, damals gab es einfach keinen deutschen Interview-Podcast. Den gab es einfach nicht. Es gab Hörbar Rust als Radioshow, aber natürlich auch immer so limitiert, immer durch die Musik dazwischen und die Werbung.
Und formatiert und so. Feste Zeiten.
So genau, und so weiter. Und das, dass da jemand, also ich behaupte das jetzt mal so, ich kannte keinen.
Ja.
Und,
ja, absolut.
Und das ist irgendwie, dass ich da dachte, okay, das finde ich gut. Ich hatte, also die letzten so Interviews, die ich gemacht habe, waren dann eher immer so ein bisschen so quatschige Interviewformate für mit Vergnügen, so GIF-Interviews und SMS-Interview und so. Mhm. Eher aber so Format-Gags irgendwie eher. Und aber so mich mit Leuten unterhalten, das fand ich schon, also das hört sich so, mit Leuten unterhalten, aber ja, schon immer gern. Und deswegen habe ich das dann, irgendwie hatte ich dann Lust, das zu machen. Und auch natürlich, weil wir durch Sexvergnügen durch die Produktion und aber auch durch, wir haben Beste Freundinnen auch gemacht am Anfang, so viel damit zu tun hatten und dann gemerkt haben, so was das, dass es auch Spaß macht und dass es irgendwie eine andere Art der Produktion ist, als jetzt irgendwie Memes und schnelle Elberlisten und so weiter zu machen, was wir beim Mitvergnügen gemacht haben, dass ich das probieren wollte. So ist es irgendwie so ein bisschen dann entstanden. Ich irgendwann mal auf so einer Fahrt in nach Portugal, so zwischen Weihnachten und Silvester und so mal, ach, das war, worauf habe ich eigentlich Lust? Und es war so, darauf hätte ich eigentlich Lust, das mal zu machen. So ist das, so ist die Origin Story.
Du hast ja auch von Anfang an direkt super Gäste bekommen, da helfen dann natürlich die Kontakte in die Medienbranche und so, damit man direkt auch interessante Interviewpartner hat und nicht irgendwie in so Promo-Interviews stecken bleibt oder so. Oder hast du das Gefühl, dass du da am Anfang manchmal?
Ja, ich meine, damals wusste erstmal das Thema Podcast, was?
Naja.
Also das gab es, also wie und wo ist? Ja. Und eigentlich, also die erste Gästin war Ronja von Rönne, die ich nicht kannte. Bettina Rust kannte ich auch nicht. Ja. Jan kannte ich, Köppen war der dritte, glaube ich. Und dann so ein bisschen Oliver Koletzki, mit dem haben wir irgendwie so schon Partys gemacht.
Aber du hast doch dann auch relativ schnell, wie heißt die Polit-Talkerin vom Sonntag? Anne Will. War die nicht auch sehr früh bei dir? Ich hatte das Gefühl, bei mir war das Gefühl,
schon Folge 20 oder so, weiß ich jetzt nicht genau, aber es waren nicht so die ersten, das war jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie so, mein Telefonnummer durch, Augen zu und da, wo ich hinhalte, ist ein Star. Also so lief das nicht.
Aber
Tim Ferriss, glaube ich, war Nummer 10, war Arnold Schwarzenegger, also wenn man das mal vergleicht, ne? Also
ist natürlich in Amerika auch, da ist das Medium ja auch besser
Genau, ja, auf jeden Fall.
Wie problematisch war es denn, Gäste zu kriegen für dich? Also dich kannte ja auch keiner, du hast ja auch vorher nie, bist ja sozusagen als Interviewer nie in Erscheinung getreten und so.
Naja, ich glaube, also so die ersten Sachen, so Ronja, interessanterweise glaube ich, hat Ronja am längsten gedauert, aber es liegt vielleicht auch an der Person, oder damals zumindest. Und dann ging das irgendwann, es war eher so ein Erklären, was ist das so, und natürlich hat mir schon geholfen, dass ich irgendwie in so einer Art Branche schon vorher drin war, dass mich Leute verbinden konnten und dass ich irgendwie über Bande spielen konnte oder so, ne? Und dass ich irgendwie sagen kann, hier, ich mach mit Vergnügen mit, und manchmal kannte ich irgendwie über Ecken jemanden durch Virginia jetzt noch und so weiter. Das hilft natürlich schon. Also ganz, aber es ist jetzt nicht so ein, also kein Promi-Tagebuch in irgendeiner Form, also gar nicht. Und dann ist es, glaube ich, hören das dann, also wenn es ein paar Folgen gibt, hören ja andere Leute dann mal rein und denken, ah ja, okay, das passt schon so. Und jetzt aber so Anne Wilder habe ich niemanden gekannt. Das lief wirklich über PR-Frau und immer wieder Nachfragen. Ich weiß gar nicht, warum sie zugesagt hat, ehrlich gesagt. Hat sie sich danach auch gefragt.
Aber du bist ja, du hast ja etwas extrem Vertrauenserweckendes. Du bist ja, wie gesagt, du ruhst sehr in dir. Das ist ja auch im Gespräch so. Und wie, sag mir doch mal, vielleicht auch als Tipp für die Nils Bokeberg-Erfahrung, wie bringt man denn Fremde dazu, ein Gespräch mit einem zu führen, das nicht andauernd in so Plattitüden landet oder in so Floskeln, oder man kennt es ja auch, wenn man Leute zu irgendetwas interviewt, dass man richtig merkt, was die jetzt schon zum 20. Mal beantworten und da irgendwie genauso drüber sprechen. Was ist das Geheimnis von Hotel Matze?
Nee, ich glaube, das ist das Geheimnis, was du ja auch, dem du ja auch nachgehst. Das eigene Interesse.
Ja.
That's the fucking it. Und das ist ja auch völlig egal, wenn du schon tausendmal erzählt hast über deine Liebe zu Weezer, wenn ich dich das erste Mal danach frage und du merkst dem anderen immer an, ob der das jetzt, weiß er eigentlich die Antwort schon oder weiß er die nicht. Und das eigene Interesse des Gegenübers, also das Interesse des Gegenübers, das merkt man, finde ich. Also merkt man auch in einer Beziehung. Also hört meine Frau, mein Mann, hören die jetzt wirklich zu? Oder also wie fragen die, wie geht's?
Ja.
So, ist das jetzt, will die Person das jetzt wirklich wissen oder nicht? Und das sind ja zwei Wörter, aber du merkst anhand, wie er dich anguckt, sie, und wie es stellt, weißt du, ja, gut, oder na, ehrlich gesagt, bin ich gerade melancholisch, weil mein Sohn in der Schule und so weiter und so fort. Ja. Also das ist, ich glaube, das irgendwie spürt man das. Und das ist gar nicht, also es ist ja nicht formell, dass man sagen könnte, ne, wie geht's in zwei Wörter oder zweieinhalb. Aber das ist, ja.
Hast du das Gefühl, dass du, machst du Hotel Matze jetzt auch schon ein paar Jahre, wie wir ihn festgestellt haben, hast du das Gefühl, oder hast du vielleicht auch manchmal sogar die Angst, weil, also so kenne ich das, wenn ich auch Fernsehjobs oder was auch immer gemacht habe, wenn ich das längere Zeit gemacht habe, dass ich habe das schon gemerkt, dass es Momente gab oder Punkte gab, an denen so eine Art Routine eingesetzt hat, wo ich mich so selber in so einen Ort gebracht habe, wo ich genau weiß, was funktioniert, wie es funktioniert, und das dann immer wieder so anwende und auch so zum Teil dann sogar manchmal so ein bisschen auf Autopilot gehe oder so. Hast du das auch bei Hotel Matze mal gemerkt oder die Angst zumindest gehabt, dass das passieren könnte?
Ehrlich gesagt, und wirklich, also sowieso, aber es ist noch nie so gewesen.
Na.
Also ich habe immer so, natürlich bin ich jetzt habe ich so eine gewisse Art der Bestätigung, dass das irgendwie, dass ich das irgendwie hinkriege. So, dass es irgendwie ein, dass ich es schaffe, irgendwie ein Gespräch zu führen und dass jetzt irgendwie nicht total doof wird. Und die meisten Leute, die jetzt kommen, die wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. So, das ist nicht so Sex, also Sadomaso. Wir wissen ja, was sie kriegen. Nein, und ich glaube, das ist so ein, aber ich bin trotzdem, wenn ich jetzt, ich habe jetzt letzte Woche Luke Mockridge interviewt, das ist so das erste, es kommt morgen raus, also gibt's dann schon, wenn wir das hier ausstrahlen. Ja. Und dann weiß ich schon so viele Sachen, habe mir viele Sachen durchgelesen und weiß aber eben natürlich nicht, was es für ein Typ ist, sonst müsste ich ihn ja auch gar nicht so einladen oder und wenn ich das alles genau wissen würde. Und dann,
aber du recherchierst ja erst, wenn du weißt, dass er kommt, also könnte es dir in der Recherche passieren.
Nee, also ich bin schon, also meine Interesse für eine Person fängt nicht erst mit der Anfrage an, sondern also es gibt in meinem Handy eine Liste mit Leuten, wo ich irgendwo mal was gelesen habe. Also entweder so denke ich, ah, das wäre doch mal spannend mit der und der Person, so die ewige Wunschliste so. Und dann gibt's aber Leute, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich hatte dann irgendwann ein Interview gelesen mit Hartmut Rosa, ein Soziologe, und dachte, boah, das ist ja Wahnsinn, was der erzählt. Und dann kommt darüber sofort so ein Interesse und dann weiß ich, okay, interessanter Typ, den frage ich an. Und das heißt, also es gibt schon mal sozusagen so ein Grundinteresse, was jetzt nicht nur aufgrund, oh, er ist ein berühmter Mensch, irgendwie zurückzuführen ist, sondern das, ich finde ihn interessant. Und bei Luke habe ich zum Beispiel immer so eine Ambivalenz irgendwie gesehen und dachte, irgendwie so richtig kriege ich es nicht zusammen. Und surprise, ja, es ist eine riesige Ambivalenz. und da bin ich aber nervös vorher, also weil ich nicht weiß, ob wir uns, weil ich weiß, da sind ein paar Fragen drin, die so unter Umständen eben viel zu persönlich sind. Ja. Und dann überrumpelt er mich, dass er nach 10 Minuten so persönlich wird, wo ich denke, Momentchen, Kollege, das ist hier doch erst nach einer Stunde vorgesehen. und das macht dann total Freude und total, also das dann so abzuweichen und irgendwo hinzugehen und dem so zu folgen. Aber ich bin, und das ist immer, also so, ich hab das, klar gibt's manche Gespräche, da habe ich das nicht so sehr, aber es überrascht mich jedes Mal immer wieder, was dann so bei rauskommt. So, es kommen immer Sachen raus, die ich überhaupt nicht vorher gedacht hätte, dass die dann da rauskommen. Und nicht, weil ich da irgendwas gefragt habe oder so, sondern es ist einfach, ich meine, das haben wir jetzt ja auch, wir kennen uns auch schon echt eine ganze Weile und man sitzt ja doch selten irgendwie so konzentriert zusammen mit jemandem und quatscht und so und guckt und redet über Theodor Fontane. aber darf ich was zurückfragen?
Ja, na klar.
Wie bist du zu Podcast gekommen? Was war dein erster?
Ich habe das interessanterweise immer als Medium so wahrgenommen. Man hatte ja wirklich von den ersten iPhones an auch diese Podcast-App auf dem Handy und hat sich wirklich, die meisten haben die einfach sofort gelöscht, weil ihr gesagt habt, was soll das irgendwie am Anfang? Da hat da keiner was mit anfangen können. Und ich bin da auch immer so durchgescrollt und hab immer gedacht, ich finde es irgendwie so geil als Medium, weil mich Radio auch immer abgefuckt hat. Ich habe eine Zeit lang gedacht, das Radio, was ich würde machen wollen, und habe dann ganz schnell gelernt, Radio ist so formatiert und so ätzend und so unfrei, also so eines der unfreisten Medien, also dann auch noch mit diesen Radiozahlen, die auch so völlig willkürlich ermittelt werden und so, wo so alle Angst vor haben, das hat mich mega abgefuckt, so, das fand ich plötzlich total unsexy. Und dann habe ich aber gedacht, ich würde aber so gerne Wort machen, weil mir das Spaß macht und beim Moderieren auch Spaß macht und Fernsehen irgendwie auch langfristig keine Perspektive für mich war oder so. Und das war eine Zeit, in der ich auch viel mit Herm gemacht habe. Und Donny kannte ich damals von den Movie-Ex noch, mit dieser Sendung, die ich mit ihm mal für Neo gemacht habe.
Und Stefanie.
Genau, durch Stefanie, genau. Ja. Stefanie hat ja Donny angeschleppt damals, genau. Das stimmt, Stefanie hat mich eigentlich Donny vorgestellt. Und
wir haben zu Hause noch das Video geguckt, mit dem Donny sich beworben hat.
Ach, wirklich?
Also damals, und es war so, das ist Humor, ne? War ganz süß, also so, weil das, er ist ja auch echt einer der ersten, finde ich schon, der so eine Art anderen Humor, also so für uns einen anderen Humor, also diese Art Humor kannten wir gar nicht.
Total, total, das stimmt.
Prägend, was das betrifft, finde ich.
Ja. Das stimmt. Und da habe ich dann Maria kennengelernt in einem Zeitraum, die Podcasts gehört hat, ganz viele Ami-Podcasts gehört hat und auch selber so, selber einen gemacht hat. Und auch noch einen produziert hat für einen Freund. Und dadurch habe ich plötzlich noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema bekommen. Und dann, obwohl es klingt wie eine blöd ausgedachte Legende, war es wirklich so, dass ich Herm geschrieben habe, sollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und ein oder zwei Tage später von Donny die Nachricht bekommen habe, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Mhm. Und ich habe gesagt, komm, ich bring uns jetzt alle zusammen. Und dann sag ich zu Maria, hättest du Bock sowas, weil du weißt, wie das geht. Die hatte auch schon Zoom. Mhm. Du weißt, wie man sowas produziert. Ich habe keine Ahnung, weil es wäre klar gewesen, wenn wir drei das so auf Kumpelbasis gemacht hätten, wäre es halt so ins iPhone gesprochen, zwei, anderthalb Episoden gewesen oder so. Und sie hat dann sozusagen das alles kanalisiert und dadurch bin ich und dann habe ich plötzlich gemerkt, was man alles machen kann und auch mit Maria zusammen und durch Maria dieses Medium plötzlich kennengelernt. Wir haben ja ein relativ schnell Dunkle Heimat gemacht für Antenne Bayern mit Bernie zusammen und plötzlich konnte ich wieder schreiben. Ne? Mhm. Ich habe ja Regie studiert und hatte auch jahrelang überhaupt keine Lust mehr, mich mit Drehbüchern zum Scheiß
zu beschäftigen. Bei Doris, Dürre auch.
Genau, ja, ja genau. Und dann plötzlich hatte ich wieder Lust zu schreiben und konnte, es wurde einfach direkt umgesetzt und so. Und dann, so hat sich das irgendwie ergeben, dass das für mich plötzlich ein Medium wurde, wo ich begriffen habe, dass jetzt der Moment ist, wo man damit alles machen kann, was man will. Also so das, was ich immer so gesucht habe. Auch in YouTube, ich habe auch YouTube eine Zeit lang gemacht, mit Endemol produziert, also so High Class sozusagen, aber trotzdem so.
Wie ist die Sendung?
Das ist Shortcuts, das war ja, so ein genau. Channel über Kino. Und da habe ich auch die ganze Zeit, es hat Bock gemacht, aber da bin ich auch schnell in eine Routine gekommen, weil die mir auch alles abgenommen haben und ich das Thema auch uninteressant fand. Ich fand es auch so uninteressant, dass so ein Part davon war, dass ich mich mit den Leuten dann danach noch irgendwie in den Kommentaren ärgern muss und so, ne? Das war es irgendwie nicht so richtig. Und es hat auch eine junge Gruppe angesprochen, ne? Und bei Podcast war es plötzlich genauso die Zielgruppe, die ich haben wollte und die ich erreichen wollte und so. Und dann the rest is history.
Aber du bist immer noch so, also das habe ich zumindest so aus ein bisschen Ferne auch noch total diese Liebe dafür, für das Format, oder? Also du bist immer noch so hooked.
Für Podcasts? Ja. Oder für, ja, total. Ja. Ich liebe das, also deswegen mache ich ja auch das jetzt hier zum Beispiel, weil ich liebe das, was man alles ausprobieren kann. Also jetzt auch, als wir Susi gemacht haben, war es ja auch so, dass ich plötzlich auch wieder was ganz anderes machen konnte und Regie geführt habe und diese ganzen tollen Schauspieler, so Pastewka und so, alle, Wahnsinn. Da ich plötzlich Regie eben richtig führen konnte, wie ich es damals gelernt habe und so. Ne? Und da habe ich gedacht, schon wieder eine neue Facette irgendwie, schon wieder was anderes und das... Deswegen liebe ich das so, weil ich diesen ganzen Stuss ausprobieren kann.
Irgendwie. Ja, das ist auch, was ich bei dir so toll finde, dass du ein Probierer bist, was das betrifft. Ne? Also ja. Auch mit WeMove so, aber ich weiß auch noch, Stefanie hat dann irgendwann mal zu Hause einen Podcast gehört, wo du so alle möglichen Rollen gespielt hast.
Ja.
Mit verschiedenen.
Randale Bokelberg.
Es ist ja wirklich, ich habe gedacht, was um Himmels Willen ist da? Also ich habe auch gemerkt, dass es aufwendig ist, dass es jetzt nicht irgendwie mal so hingerotzt ist und wirklich eine Stimme verstellt und gepitcht und tralala. Ja. Und da habe ich, also to be honest, war nicht ganz meins.
Ja,
das war mir.
Verstehe ich absolut. Ja.
Aber ich habe so einen totalen, weil ja viele Sachen, die man dann auch ab einem, keine Ahnung, gewissem Alter oder Erfolg, Erfahrungsschatz, wie auch immer, hört man ja auf, so Quatsch zu machen. Ja. Ja, und man ist so ein bisschen so, ja, so, hallo, ich bin jetzt Buckelberg so, Regisseur. Und dass du das machst, das finde ich, also dass du so Quatsch machen, wie irgendwie, ich gucke jetzt einmal, wir gucken einfach alle Lindenstraße nochmal durch. Das finde ich total geil, dass das irgendwie, dass man gar nicht, dass man ernsthaft Quatsch machen kann. Das natürlich auch mit Gästeliste Geisterbahn natürlich auch vorgeführt wird, aber das mag ich voll, dass du das hast, dass du so ein wagemutiger Quatschkopf bist.
Vielen Dank. Also ich habe das, für mich fühlt sich das auch nie besonders wagemutig an. Ne? Ich denke dann so, gerade bei Podcasts, ich probiere das dann halt aus und ich habe ja nicht so viel zu verlieren oder
aber
so.
Aber du bist eine Rampensau auch.
Ja, na klar. Also ich hoffe es.
Das ist für dich, du hast du magst es auch, also weiß ich auch noch vom Chor, du magst es vorne zu stehen und richtig einen rauszuschmettern und wild zu gestikulieren, der Pavarotti aus Pankow.
Damals warst du auch der Neuköllner Pavarotti.
Was, du weißt, ich Butter und ich musste jetzt.
Nee, aber das stimmt, also ich meine, gerade bei Randale Bokelberg, der ist so ein Podcast, den habe ich gemacht und habe gedacht, das wird niemand lustig finden. Also ich habe das auch wirklich gewusst, als ich das aufgenommen habe, weil ich habe es jetzt zuletzt nochmal komplett durchgehört und ich finde es nicht mal mehr alles lustig so. Ne?
Ich kann dir eine Person nennen, die es. Stefanie fand es wirklich Wahnsinn.
Aber das ist so, das macht dann so Spaß, dass man auch mal was für drei Leute macht, ne? So, also und das aber auch weiß und aber sich trotzdem genauso viel Mühe gibt wie für 10.000.
Also auf jeden Fall. Also das hast du, das man möge es sich anhören.
Jetzt, was ich noch interessant finde, ist, du hast jetzt ein Buch geschrieben. Oder wenn wir jetzt, wenn das hier veröffentlicht wird, dann ist es schon erschienen.
Ja, es ist erschienen.
Dieses Buch.
Das ist ein alter Hut.
Der alte Hut, die Schule meines Lebens heißt das. Und deswegen habe ich auch Tools of Titans hier hingelegt. Ja. Tools of Titans ist von Tim Ferriss, wie du sagst, in der 10. Folge Schwarzenegger da gehabt. Und er hat so ein Buch gemacht, glaube, wo er so geschrieben hat, so was ist der Erfolg von Millionären, von Stars und so weiter und so fort. Und hat die alle in seinem Podcast interviewt und danach gefragt. Und die wichtigsten Aussagen sozusagen von denen hat er dann in diesem Buch versammelt.
Ja.
Und die Schule meines Lebens von dir, das jetzt schon erschienen ist.
Das ist ja schon längst, Zuhörer, meine Güte, ist das schon
dass
raus.
Dass wir hoffentlich schon alle längst gekauft haben.
Ich bin gerade mit dem zweiten fertig.
Da hast du ja auch aus deinem Podcast, aus Hotel Matze, sozusagen, also hast du da quasi die zentralen Aussagen herausgeschrieben, die du am spannendsten fandst? Oder gerade wenn du sagst, die Schule meines Lebens, die dir am meisten gebracht haben, wo du denkst, das ist das, wo man am ehesten was draus ziehen kann?
Ja, also tatsächlich ist Tim Ferriss mit dem Buch auch totales so Vorbild gewesen dafür. Ja. Also so das, so von der Art und Weise, also so sind von der Art und Weise, wie er das gemacht hat, fand ich total gut. Und ursprünglich ist es, also wir waren letztes Jahr in Amerika 3 Monate, 2,5 Monate mit der Familie. Und da ist es so, also da ist die Idee nochmal so gekommen, weil ich eine alte Folge gehört habe, Tim Rauer war das, und gemerkt habe so, ach, das ist ja irgendwie, habe ich vergessen viele Sachen. Also das kennst du ja auch, ne? Ja. Also man denkt immer so, oh, das ist ja Wahnsinn, was der da, also toll und so. Und dann hört man es irgendwie 2 und alles vergessen. Wie mit Filmen. Ich habe jetzt 7 zum Beispiel gestern Abend nochmal geguckt. Ganz viel vergessen.
Musst du mal die Piratenbraut gucken.
Ja, danke, Nils. Ich war schon fast wieder befreundet mit dir. Nein, und dann und so am Anfang hatte ich das aber sehr ähnlich wie das so, also nur wirklich die Aussagen genommen, habe aber gedacht, das ist irgendwie auch Quatsch, das muss schon so ein bisschen persönlicher sein. Und das ist ja auch sehr technisch hier, ja, und absolut. So und eigentlich, und ich habe dann am Anfang so die Gespräche gehört nochmal, die ich irgendwie am so die, wo ich dachte, Anne Will und sowas, ne, sowas, was, wie war das und so, und dann so angefangen, mir Notizen zu machen und Zitate rauszuschreiben, und dann hatte ich am Anfang wirklich eine ganz wilde Mischung, und irgendwann hat eine Freundin von mir hat das so gelesen, meinte, nee, ich glaube, am meisten interessiert dich doch irgendwie so kreatives Leben eigentlich. Und das ist das, was immer wieder drin vorkommt, eben überhaupt nicht, wie wird man Millionär oder sowas. Ja. Also ging es auch nicht darum, aber dann sind so die ganzen UnternehmerInnen rausgeflogen, und jetzt sind es eigentlich im weitesten Sinne KünstlerInnen oder die irgendwas Kreatives machen, und da so die Sachen ausgewählt und mit meinen eigenen Blick dazu gepackt. Und das ist schon so, also das sind ganz viele Sätze und Feststellungen, die, glaube ich, also wenn man, also ich habe das ja selber am Buch auch gemerkt, dass so manche Sachen, die dann einfach, also dass es das Buch mir gelungen ist, also das mir selber, so dass es fertig hat ganz viel mit den Leuten zu tun, die da drin sind, weil ich deren Sachen so im Kopf hatte. Also so, weil wir erst über Routinen gesprochen haben, ne? Das ist irgendwie, du sprichst mit, ich habe mit Stuttgart Barre gesprochen, da denkt man ja, der ist ja vielleicht doch etwas, also irre unter Umständen, ja. Aber dann erzählt er von seiner eisenharten Schreibroutine. Und dann merke ich, okay, das brauche ich auch. Ich muss mich da früh hinsetzen, kann nicht irgendwie mal nachmittags und nachts, sondern ich muss jeden Tag, und habe das irgendwie so im Grunde seine Schreibroutine kopiert und hat funktioniert. Und oder irgendwie deine ehemalige Lehrerin Doris Dörre, die dann sagt, irgendwie jede Geschichte ist erzählenswert. Und dann irgendwie sich so zu trauen, irgendwie einfach zu sagen, ja, ich schreibe hier mal über meine Lehrerin, Frau Buinski. Ja. Unherzliche Grüße. Und das sind so ein paar Sachen, und dann ganz am Ende auch so ein, mit Kim Frank habe ich darüber gesprochen, weil er irgendwie so super lang ein Drehbuch geschrieben hat und irgendwie nicht wusste, ob das irgendwann mal was wird. So, wann ist denn irgendwie der Moment, wenn man es so abgibt, und wie ist es dann, wenn man irgendwie was abgegeben hat? Also das war sein erster Spielfilm, und dann wach. Und er sagte dann irgendwie, sei einfach stolz darauf. Das ist das Beste, was du mit deinen Mitteln zu diesem Moment hättest machen können. Und alles andere ist nicht in deiner Hand. Und das dann auch so habe ich das, deswegen, wir nehmen ja quasi eine Woche vor VÖ auf, und deswegen bin ich auch nicht nervös. Also aufgrund von diesem Satz, ja, das ist wirklich bis zur Abgabe, ich habe mein Bestes gegeben, die Lektorin hat ihr Bestes gegeben. Ja. Letzte fucking Ed. Und da kann man jetzt sagen, ich habe jetzt das Buch auch zu Hause und das Erste, was ich blättere auf und sehe, oh, da fehlt ein Wort. Aber bis zum Mai, ja, war es das so. Und ich glaube, das sind schon, also so idealerweise, so ist es ja auch, das mochte ich an den Tools of Titan irgendwie so ein, also ich glaube, bei mir ist es noch ein bisschen mehr persönlich und es ist mehr, bestenfalls kann man dann auch so ein ganzes Kapitel irgendwie besser lesen. Es ist nicht einfach nur so, Wissen. Und man kann so, ich weiß jetzt um meine Kochkünste, aber es ist schon so ein bisschen rezeptmäßig, dass man auch mal so blättern kann, sagen kann, ah, ist interessant, was Christian Ulm, weil der, den kennst du ja auch gut, glaube ich. Ich habe ihn zum Beispiel gefragt, wie machst du das denn? Also wenn du das irgendwie jerkst, du schreibst das, du spielst das und du schneidest das ja auch noch, wie kriegst du es denn auf die Ketten, dass du da objektiv bleibst? Und dann sagt er ja, er guckt sich das einfach aus, ich glaube, 10 verschiedenen, der sagt sich, ich setze mich jetzt hin und gucke es mir an, als wäre ich Benjamin von Stuckrad-Bache. Oder ich gucke und setze mich hin und gucke es an wie meine Mutter.
Ja.
Und für, also man kann das ja. Man sieht ja, wenn man zum Beispiel, heute hast du ja aufgeräumt, hast du vielleicht auch gedacht, ich guck mal, wie würde es jetzt Matze finden? Mir persönlich ist es völlig egal, aber Matze findet es bestimmt schöner, wenn es ein bisschen aufgeräumt ist und hier Kinderschokolade steht. Und das dachte ich voll interessant. Und das funktioniert auch. Man kann seine Arbeit das kann mit verschiedenen Blickwinkeln betrachten und solche Sachen stehen da drin. Ja.
Na super. Bei mir ist das Interessante, dass ich immer so, wenn ich Sachen schreibe, zum Beispiel Texte schreibe für irgendwas oder so, wenn die fertig sind, will ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Also beim Buch ist was anderes, da muss man natürlich nochmal durchs Lektorat gehen und so, aber wenn ich kurze Texte schreibe für Magazine, Kolumnen, was auch immer, dann war es schon immer so, ich schreibe den Text fertig und schicke ihn dann einfach sofort ab und beschäftige mich dann nicht mehr
damit. Oh, wirklich?
Ja, wow. Weil ich muss den dann aus dem System haben
sozusagen. Aber wie ist es, du hast ja ein Buch auch geschrieben?
Ja, zwei? Beim Buch musste ich dann halt nochmal ran, wie gesagt,
weil
dann das Lektorat irgendwie mit einem dran arbeitet, aber bei allen kurzen Texten war immer weg damit, weg. Ich will da nicht mehr ran müssen. Und interessanterweise, und es hat ja auch eigentlich fast immer funktioniert, die Leute haben es ja dann auch gedruckt und es war für alle cool und so. Aber da hat mich dann Maria mal drauf hingewiesen, weil ich es dann so 2-3 Mal erwähnt habe. Es gab so Fälle, wo ich dann irgendwie nochmal an den Text gegangen bin, weil ich irgendwas vergessen habe oder so und den dann nochmal schnell überarbeitet habe und verbessert habe und so. Und jedes Mal war es danach halt ein viel besserer Text. Also hätte ich mir als Routine angewöhnen können, immer drüber zu gehen, weil wäre es auch immer der bessere Text gewesen. Aber ich hatte mir so angewöhnt, das Ding einfach loswerden zu wollen.
Das ist aber wirklich beeindruckend, dass du das so gut, meisterhaft, weil das ist loslassen können. Es ist ja auch irgendwie so, ne, das ist aber auch, glaube ich, so deiner Küchenpsychologie hier, der Bühnen, dass du gehst ja auch auf die Bühne einfach und machst deine Arme weit auf und hast da keinen, also das, was ich nie könnte. Aber ich muss auch, keine Ahnung, ich habe mich 1000 Mal entschuldigt bei meiner Lektorin, also es tut mir sehr leid, ich hatte nur Realschule beim Lampenladen. Ich hoffe.
Aber die Wattzahlen stimmen alles.
Ne? Die Wattzahlen sind nicht Glühbirnen, Glühlampen übrigens, Anja. Aber mir war das total unangenehm. Da hat sie mir dann irgendwann gesagt, du, hier kommt ein Text an, das kannst du dir nicht vorstellen. Alles okay. Ja. Aber mir ist es dann mega unangenehm. Ja. Also so, ich kann das nicht.
Das verstehe ich. Also bei mir ist es, ich habe immer das Gefühl, dass es das so ein bisschen Imposter-Syndrom ist. Dieses zu denken, dass man etwas nicht kann und zu hoffen, dass es nicht auffliegt.
Oh ja.
Dass die Leute alle merken, dass man selber, weil diese Dinge, die wir tun, die sind ja alle nur ausgedacht. Diesen Beruf, den wir machen, es gibt ja für nichts von den Dingen, die wir tun, eine korrekte Ausbildung oder etwas, was einen vollumfänglich darauf vorbereiten könnte. Deswegen ist ja alles bis zu dem Geld, das man dafür verlangt, quasi, wenn man es zu anderen macht, das ist einfach alles ausgedacht.
Das ist alles ausgedacht. Das ist aber, das finde ich ja genial an Podcasts auch. Also das ist das, was mich, so, es gibt ja niemanden, in Anführungsstrichen, der uns jetzt sagen kann, so geht's.
Das stimmt. Im Gegenteil, uns fragt man ja, wie es geht.
das finde ich so herrlich, weil das ist nicht so ein, ja, bei uns im Radio macht man das halt so. Ja. Ja, interessant, dass du das so sagst, ja. Aber das liebe ich an diesem, am Podcast mache. Das fand ich jetzt beim Buch machen tatsächlich doof, weil es irgendwie so viele, es gibt ja schon ein paar Bücher, nichts davon gelesen, ich habe nichts gelesen, aber das liebe ich am Podcast. Es gibt keine Blaupause für das. Also klar, wiederholen sich jetzt Sachen, aber man ist echt immer noch so pionierig mit allen Sachen gerade. Das ist herrlich. Also ich hoffe, dass es auch noch eine Weile so geht.
Wirst du jemals englischsprachige Gäste haben? Hast du das eigentlich mal überlegt?
Also nee, also ich bin wirklich nicht so gut in Englisch, aber es gibt schon so, die, also so, wo ich so dachte, ah, die, ich würde tatsächlich gerne mal Tim Ferriss interviewen. Mhm. Hätte ich, also ich hätte da Fragen. Ich hätte mal ein paar Fragen. ich es gibt, also klar, es gibt Leute, die man, also so, auch Kanye, weil wir über ihn gesprochen haben, natürlich, wenn man so einen Kanye West, würde man, das würde man nicht nein sagen. Ja. Aber ich würde dem nicht so hinterhergehen. Also ich würde das, wenn das mir so auf den Schoß fallen würde, wenn Kanye West plötzlich da sitzt und sagt, lass uns da mal, let's talk about church, da würde ich sagen, puh, no. das würde ich dann schon, dem würde ich, also ja, also Kanye West zufallen, das ist ja auch jetzt echt, aber ansonsten, ich würde das nicht forcieren, glaube ich. Also ich hätte jetzt so, ich glaube, also so, wir haben neulich die Coldplay-Doku geguckt und da hatte ich auch gedacht, also wenn mir das irgendwie mal passieren könnte, dass ich Chris Martin treffe, dann wäre das, ich fände es auch schade, das dann nicht aufzunehmen. Ja. So, ob man das dann rausbringt oder nicht, aber es wäre zumindest dann auch mal, ich meine, Podcasts sind ja auch eine wunderbare Ausrede, Leute kennenzulernen.
Absolut.
Und so, ja. Also ich meine, keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht Christian Ulm, ja, ich würde gerne mal 2,5 Stunden mit dir reden, Herr Ulm. Ja, Glückwunsch, dass du das möchtest. das ist ja das Schöne, dass man kommt ja den Leuten auch nahe, von denen man so begeistert ist. Deswegen, mich wundert das ja, dass es das nicht noch mehr gibt. Also, weil es, also,
ja, so. Ja, man braucht, glaube ich, schon gewisse, Zielstrebigkeit ist ein bescheuertes BWLer-Wort, aber so eine, schon so einen klaren Willen, sowas auch zu machen, glaube ich.
Hundertprozentig. Ja. Aber es geht, also ich meine, das ist, also gerade bei Podcasts oder ich meine auch bei, keine Ahnung, bei allen anderen Sachen, es wird ja jetzt noch viel mehr Sachen geben, die neu sind und wo niemand Pionier, also wo alle Pionier sind. Aber ich glaube, das ist ja das Tolle, dass man das dann eigentlich kann und dass Leute, wenn man das irgendwie eine Weile macht, dann, also sitzen wir, glaube ich, hier mit guten Beispielen, dass man irgendwie sagt, dann mache ich das mal und mache mal einen Podcast und noch einen und ja. Irgendwann einer funktioniert besser, der andere nicht so gut und das, und aber man kommt eigentlich ja dahin zu den Leuten und dass du dann mit Basti da irgendwie was machst und dann Regisseur bist, ist doch genial. Also ja. Es geht ja wirklich.
Ja, ja, absolut. Ja. Wir haben so eine Liste hier bei NBE mit Gästen, mit Leuten, die wir irgendwann mal haben wollen und so. Und es gibt eine Liste mit Traumgästen, wo man sagt, okay, die sind im Grunde genommen nicht realistisch, aber wir werden es trotzdem so ein bisschen versuchen, an denen dran zu bleiben und so. Und dann guckt man einfach mal. Und da ist bei mir vor allem ganz oben auf dieser Liste Seth Rogen. Ich glaube, dass ich Seth Rogen einmal treffen muss.
Ja, das kann ich mir gut. Ja, klar. Aber das ist doch toll. Also
ich finde,
so unwahrscheinlich ist es
genau,
nicht.
Genau, das ist das Tolle daran. Ich glaube, das ist das, was mir daran so Spaß macht, dass das plötzlich gar nicht mehr so ultra unrealistisch ist, wie man noch vor ein paar Jahren vielleicht
gedacht hätte. Nee, gar nicht. Nee, ich glaube, da gibt's dann irgendwann die deutsche Podcast-Tour oder was auch immer und also das, ich glaube, ich finde absolut nicht unrealistisch. Ja.
Wir kommen zur letzten Rubrik. Lieber Matze.
Gibt es Rubriken hier?
Es gibt eine Rubrik.
Ach so. Die ganze Zeit hier so durch eine Rubrik nach der anderen. Ich dachte so, wow.
Wir kommen jetzt zum Schluss des Podcasts, gibt es immer unsere Rubrik. Die heißt die 11 Dinge, die man über Bassisten wissen muss. Ist eine ganz klassische Rubrik, die wir hier
reden. Das ist eine Rubrik, die
es ist, jeder kriegt hier seine letzte Hardnet. Rubrik, seine klassische letzte Rubrik.
Ich freue mich auf Hardnet. Also,
und ich habe gedacht, ich spreche mit dir über die 11 Dinge, die man über Bassisten wissen muss, weil du ja quasi der Erfinder der Elferlisten bist. Übrigens auch nochmal, du kannst dir nicht vorstellen, dass ich jedes Mal, wenn ich eine deiner mit Vergnügen Elferlisten irgendwo in meiner Timeline sehe, bei Instagram, bei dir, wann immer sie mir auf Facebook irgendwo angespült wird, denke ich jedes Mal, ich freue mich, dass Matze Karneval so sehr mag und deswegen mit dieser 11 nochmal angefangen hat, weil für uns Kölner ist die 11 vor, ting, da werden so die Ohren aufgestellt und dann ist direkt, haben wir direkt Viva Colonia im Kopf, wenn irgendwer was mit 11 macht.
Es ist herrlich, es gibt mittlerweile auch, ne, also bei dieser, also es gab ja irgendwann Buzzfeed oder gibt's immer noch und dann gab's ja diese ganze Listending an und wir haben irgendwann gesagt, wir müssen eine Zahl machen und weil sonst es gibt mittlerweile Leute, die sagen, ja, guck mal hier, die klauen die Elferliste. Ich so, das ist total interessant, das hat ja, wir können ja nicht so behaupten, aber es ist schön, man haftet so eine Zahl an sich so dran. Das ist,
Hast du hast sie wahrscheinlich nicht wegen Karneval genommen, sondern wegen Spinal Tap.
Ja. Nee, ich glaube, es kam tatsächlich durch, erst war 10, aber 10 ist ja wirklich die langweiligste Listenzahl, die es gibt. Ja. Und 9 wäre zu wenig und 11 ist genau richtig. Ich glaube, das war irgendwie so ein, so, ja.
In Köln ist übrigens 11.
Die Ölverliste.
Der Ölverrat.
Ist denn jetzt eigentlich Karneval dieses Jahr? Nein. Ne?
Man weiß es nicht. Es kann natürlich gut sein, dass es abgesagt wird, wobei ja auch die ganzen Länderregierungen sagen, redet doch mal mit den Vereinen. Die können ja auch sozusagen Hygienekonzepte entwickeln. Die können ja auch jede zweite Tischreihe nur besetzen und so weiter und so fort. Da gäbe es ja Möglichkeiten, man muss halt nur mit ihnen reden.
Ich verherrlich, dass du direkt in den Slang verfällst. Da gäbe es ja Möglichkeiten.
Natürlich. Die haben ja alle Interesse daran. Das ist ich glaube, du kannst das halt nicht verbieten. Also du kannst Karneval nicht verbieten. Du kannst natürlich Sitzungskarneval verbieten, der sowieso allen Leuten am Arsch vorbeigeht, der völlig scheißegal ist. Den Straßenkarneval wirst du nicht verbieten. Du kannst auch den Zug verbieten, aber du kannst, glaube ich, du wirst es nicht schaffen. Selbst wenn du alle Kneipen zumachst am Weiberfasnacht, werden die Leute sich Fässchen kaufen und auf die Straße stellen und in die Wohnung stellen, in die Garage stellen und Karneval feiern. Das ist einfach.
Das ist ein Gefühl, nicht wahr?
Ja, das ist ein Gefühl. Das heißt jetzt. Also ich habe mit einer Freundin gesprochen. Ich fahre immer zu Susi. Kennst du ja auch von Klee. Mhm. Ich bin an Karneval immer bei Susi. Die hat dann auch Gästezimmer für mich immer parat und so. Wir ziehen dann auch los und ich komme immer den Mittwoch vor Weiberfasnacht an und bin dann eine Woche, den Mittwoch drauf, Dienstagnacht verbrennen wir noch den Nubbel und Mittwoch drauf fahre ich dann wieder völlig zerstört zurück und brauche eine Woche Erholung. So. Und die hat zu mir auch gesagt, kommst aber nächstes Jahr. Ne? Und ich sage, ich weiß noch nicht, ob es, nee, kommst aber trotzdem. Also es ist einfach, ne, das irgendwie wird höchstwahrscheinlich stattfinden.
Ja, natürlich. Ich sehe es in deinem Blick. Ja.
Es wird stattfinden. Es ist auch das schönste Fest der Welt, muss man dazu wissen.
Ich muss sagen, ich war noch nie auf dem Karneval, habe dann aber wirklich das jahrelang vor, weil ich ein sehr guter Freund von mir lebt in Hoffnungsthal, also vor Köln. Und ich habe mich immer gewehrt gegen all das und war aber letztes Jahr, und du wirst mich jetzt gleich rausschmeißen, letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Oktoberfest.
Ja.
Und bin natürlich eigentlich erstmal per se dagegen, aber ich fand's mega.
Ich habe auch mal Spaß im Oktoberfest gehabt.
Ich dachte, war jetzt der erste Oktoberfest und so. Und ich habe dort, ich weiß nicht, wie viel Maß alkoholfreies Bier ich dort getrunken habe. Ich habe auch gedacht, das ist okay, oh Gott. Aber es hat wahnsinnig viel Freude gemacht. Und deswegen, danach war ich immer so, ich muss unbedingt zum Karneval, weil, wenn mir das hier schon Spaß macht, dieser Irrsinn, dieses völlig Oberdude-mäßige Fest,
dann
werde ich auf dem Karneval, also weil Karneval ist ja dann so, was ich von Fotos kenne, wesentlich humorvoller, wesentlich absurdester und halt nicht so saufen, also saufen auch, aber halt auch irgendwie eine andere Art von, also Humor spielt eine Rolle. Beim Oktoberfest ist ja alles nur so quasi Werte saufen, so ein bisschen. Und deswegen freue ich mich drauf irgendwann, ja.
Ich bin früher auch immer gerne auf die Wiesen gegangen, auch als ich in München studiert habe, als Doris ja meine Professorin war, da bin ich auch immer aufs Oktoberfest mit meinem Mitbewohner. Da kann ich mich noch an einen Abend erinnern, wo wir auch auf irgendeinem Zelt waren und dann rausgegangen sind und dann habe ich den verloren und bin alleine nach Hause gefahren. Ich wusste nicht mehr, wo er ist. Plötzlich mitten im Gewühl ist er einfach abhanden gekommen. Und dann habe ich es nach Hause geschafft und dann brummt mein Handy und ich war tatsächlich natürlich relativ betrunken und dann mache ich diese SMS auf von meinem Mitbewohner, der mir dann nur geschrieben hat, ich glaube, ich bin in die Hände einer Biersekte geraten.
Biersekt ist aber auch ein wunderbarer Name, ja. Finde ich.
Das war ein sehr großer Spaß. Aber Wiesen fand ich auch immer. Das liegt aber auch daran, dass ich Rummel mag. Ich bin auch immer früh auf die Wiesen gegangen.
Ah, okay.
Zum Teil auch, ich bin manchmal auch um 10 Uhr, wenn die noch gar nicht auf hatte, auf die Wiesen gegangen. Und bin da so rumgelaufen, hab mir das so angeguckt, weil ich mag Rummel-Feeling. Ich mag Fahrgeschäfte und so. Ich lieb das total. Und dann lustigerweise war dann, als ich da rumgelaufen bin, hatte ein Fahrgeschäft so ein Mini-Riesenrad, das heißt Russenrad, hatte Jubiläum, weil das irgendwie seit 250 Jahren auf der Wiesen stand oder so. Und dann standen da 5 Leute und der Bürgermeister von München und die Betreiber und haben morgens um 11 auf das Russenrad angestoßen. Weil ich gerade vorbeikam, habe ich auch noch ein Glas Sekt in die Hand bekommen. Dann habe ich da mit den Leuten das Jubiläum des Russenrades gefeiert und so. Also das ist, da bin ich total für zusammen. Aber Karneval ist wirklich was ganz anderes.
Als was gehst du denn zum Karneval?
Weiß ich noch nicht. Ich bin immer so, in einem Monat davor fange ich an zu.
Letztes Jahr?
Liberace. Letztes Jahr war ich Liberace, davor war ich Horst Lichter.
Oh.
Davor war ich, glaube ich, Elton John.
Das habe ich gesehen.
Na, das hatte ich eine eigene Autogrammkarte.
Ist ja legendär gewesen. Ja.
Hatte ich eine eigene Autogrammkarte und dann bin ich so losgezogen.
Stand da Elton John drauf oder was stand da drauf?
Ja, letzte Tour Elton John. Mhm. Darf ich die hier irgendwo? Weiß nicht, gucke ich gleich mal.
Da musst du mir ein Autogramm geben.
Große Abschiedstournee, Your Song, große Abschiedstournee. Und Und dann bin ich, Karneval geht eben eine Woche lang und dann Donnerstag ist immer der wildeste, der erste Tag ist immer, übertreibt man es natürlich total. Und dann Freitag auch wieder ausgegangen und dann Samstag auch wieder. Und Samstag stehe ich in irgendeinem Club mit einem Kumpel und dann stehe ich in einer Bar, sag so, hä, warte mal kurz und guck so. Und dann sag ich so, ey, wir waren am Donnerstag, glaube ich, hier, weil da nämlich meine Autogrammkarte an der Bar hing. Und er war wirklich so unterschrieben, dass du gesehen hast, dass ich nicht mehr wusste, wo die Karte anfängt.
Elton-Jon.
Aber es war sehr gut, es hatte so was von so Hänsel- und Gretel-Brotkrumm. Habe ich dann so meinen Weg durch die Kneipen wieder zurückgefunden.
Wir gehen den Autogrammkarten nach.
Genau, mit den Autogrammkarten nach. Also 11 Dinge, die man über Bassisten wissen muss.
Ja, gut.
Was muss man denn über was war denn so, was ist ein typischer Bassistenwitz?
Oh, ich.
Willst du eigentlich jemals wieder Bass spielen?
Nein.
Spielst du manchmal zu Hause so?
Oh, das ist ja wirklich so der Bass. Bum, 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 bum. Drei Heinigen 0-0 getrunken, dann nimmt er immer den Bass in die Hand und spielt irgendwie White Stripes nach. Also was ich total habe, ist, wenn ich Musik höre, also ich höre sehr auf dem Bass. So, ja. Das ist total drin. Und ich hatte so eine wirklich vollkommen, also für mich sehr merkwürdige Phase, in der ich wirklich alle Beatles-Lieder nachgespielt habe. Ja. Und ich habe jetzt neulich wieder die Marvin Gaye What's Going On-Platte angemacht und da kann ich habe so viele Sachen davon nachgespielt, so als Übung. Oder irgendwie The Clash und so. Und das ist irgendwie so ein, deswegen, das ist irgendwie, ich bin ein basshörender Mensch. So. Mhm. Aber ich habe nicht den, ich sitze nicht da und es steht bei uns im Wohnzimmer, steht auch ein Bass in der Ecke, der irgendwie sehr dem Rickenbacker Kopie davon nachempfunden ist. Aber ich habe noch nie irgendwie
Der große Paul McCartney.
Paul McCartney, genau. Ja. Und ich habe aber nicht das ist auch, wirklich, Bass ist ein trauriges Instrument allein, finde ich immer noch. Oder ja. Ich war damals auch schon, man spielt dann zu Hause. Ja. Und es ist ja okay mit dann Lieder nachspielen, aber so, aber ich bin da also auch gar nicht. Ist nichts für einen Therapeuten im Sinne von, das müssen wir mal aufarbeiten, warum versteckst du das so? Ja. Ich fand das ganz großartig und so 20er verbringen zu können, ist Wahnsinn, ist wunderschön. Aber ich habe nicht so ein, und für mich sind die meisten Sachen auch eben, also wo das Bass oder die Band ist ja eine Band gewesen und ich bin nicht alleine irgendwie hin los und gesagt, Leute, ich bin Bassist. also nie das Bedürfnis gehabt jetzt, also für mich ist Hotel Matze zum Beispiel wirklich super hart am Anfang gewesen, weil ich es alleine, mein Name und so. Und das Gott sei Dank habe ich Gäste. aber es ist trotzdem etwas, was mir nicht so liegt. Ich mag das schon so im Zusammenspiel und da hatte ich auch mit den anderen dreien auch totales Glück. Also deswegen tut's mir leid. Ich liebe Musik, ich liebe Bassisten, Bassistinnen auch, aber ich kenne keinen einzigen Bassistenwitz. lange drumherum geredet. Ich habe die Frage aber nicht vergessen.
Es gab mal eine Band in Düsseldorf, das muss so frühe 90er gewesen sein, die hießen Der Bassist ist ein Arschloch. Und rat mal, wer als erstes ausgestiegen ist. Kam, glaube ich, nicht so gut an.
Ja, nein, ich glaube, das ist also was man so wissen sollte, ist, und ich habe das, ich glaube, dass sowohl Schlagzeuger als auch Bassisten nicht so ernst genommen werden in so einer Band. Ja. Irgendwie aus irgendeinem, es geht viel auf den Sänger und so weiter. Also wer kennt denn schon den Bassisten von Oasis oder so? Na gut, in dem Fall gibt es zwei andere große Egos da drin. Aber ich glaube, das ist immer wichtig, jedes Mitglied zu ehren irgendwie und nicht irgendwie da so, man denkt, glaube ich, dass man einen Bassisten oder einen Schlagzeuger kann man ja auswechseln oder so. Ja. Ich glaube, nein. Ja. Muss ich natürlich sagen.
Die Rhythm Section.
Ja, nicht nur deswegen. Ich glaube, das hat ja auch gar nicht, ich glaube, das ist in der Coldplay-Doku wunderschön, weil die dann sagen, es geht ja gar nicht darum, um diese Fähigkeiten. So, Fähigkeiten, ja klar, findest du immer einen besseren Schlagzeuger oder Bassisten oder irgendwas, aber das geht ja eigentlich um die Chemie zwischen den Leuten. Und das, das würde ich auch immer so, also das ist mit allen Beziehungen ja so, also. Findest, also alle Leute, die bei Tinder jeden Tag sind, Guck auf die Chemie, nicht auf die Fotos.
Ja, stimmt, man stelle sich die Chili Peppers ohne Flea vor, ja. Das würde ja gar nicht gehen.
Ja, und natürlich gibt es bestimmt einen Bassisten, der weniger Drogen genommen hat und weniger nackt auf der Bühne stand, aber die Chemie, ne?
Das stimmt, die Chemie. Matze, das war eine tolle Chemie zwischen uns beiden, die heute
fand ich auch.
Das hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir erstmal allen Erfolg der Welt mit dem Buch.
Dankeschön.
Und auch, dass Hotel Matze weiterhin so erfolgreich ist, wie es nun mal ist. Und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und hören und irgendwie über alles Mögliche quatschen.
Ich bin total gespannt, den Podcast, also es ist ja, ich bin ja quasi auch Versuchskaninchen, ja, so ein bisschen, so blind reingesprungen. Und ich bin sehr gespannt, den zu hören und freue mich, dass du den Podcast machst. Und das ist so ein bisschen, ich mochte ja die Songpoeten auch schon gern. Und deswegen bin ich gespannt, was du für Gäste hast. Und ich finde es auch immer wieder, ich mag auch andere Interview-Podcasts in Deutschland hören, ja, weil es nochmal so eine andere, also weil ich da Leute ja auch immer nochmal anders kennenlerne und den Fragen stelle auch und so und das, deswegen freue ich mich, dass es den Podcast gibt.
Auf gute Nachbarschaft.
Auf gute Nachbarschaft. Ja.
Sehr gut. Danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung
und
für die netten Dinge hier.
Ja, na klar. Kannst auch die Hälfte mitnehmen.
Ich nehme alles mit.
Für dich hier. Ich organisiert.
Ich bin Ostdeutscher, ich lasse nichts übrig.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Bokelberg Erfahrung NBE. Bis dann, macht's gut.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Die Nils Bokelberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.